Die Predigt »Alles verlassen« wurde am Dienstag, dem 23.01.1962 in Tempe, Arizona gepredigt. Übersetzt wurde diese von Stefan Baumann. Ihr könnt euch setzen. Ich wollte allen guten Abend sagen. Ich bin so froh, heute Abend hier zu sein. Ich erachte dies einfach als solch ein großes Vorrecht, hier in dieser schönen neuen Gemeinde zu sein, um den Herrn anzubeten. Wir haben uns schon seit einiger Zeit darauf gefreut, hierher zu kommen für eine Zeit der Gemeinschaft mit den Leuten und um uns an den Segnungen zu erfreuen und vertrauen darauf, dass wir für euch ein Segen sein werden. Und während die Woche jetzt angefangen hat, voranzuschreiten und wir wissen, dass die Konferenz jetzt bevorsteht, die am Donnerstag beginnt. Und ich habe erst heute Nachmittag von Bruder Williams gehört, dass wir für Donnerstagabend eine große Überraschung haben. Bruder Oral Roberts wird Mittwochabend bei uns sein, um zu sprechen. Das wird sicherlich eine großartige Überraschung für uns alle sein, denn Bruder Oral ist gewiss ein kraftvoller Sprecher. Und es wird für mich persönlich gut tun, ihn wiedersehen zu können und seine Hand zu schütteln. Wir waren gestern Abend dort oben in Tempe bei der Assembly of God, glaube ich, und wir hatten gestern Abend gewiss eine wunderbare Zeit in Tempe. Wir hatten in jeder Gemeinde, die wir hier in der Phoenix-Gegend besucht haben, eine gute Zeit und auch oben in Tempe. Und wir schätzen diese Dinge einfach so sehr, dass wir es kaum ausdrücken können. Ich bekomme sehr selten eine Gelegenheit, dies zu tun, einfach einen Abend in jede Gemeinde hineinzukommen und zu den Leuten und den Predigerbrüdern zu sprechen. Und es gibt mir eine kleine Gelegenheit, meine Wertschätzung für diese Menschen, diese unterschiedlichen Konfessionen und Gruppen von Leuten auszudrücken, denn es ist so, sie sind große Unterstützer draußen auf dem Feld, auf den Missionsfeldern, im Ausland und überall. Und auf diese Weise bekomme ich eine kleine Gelegenheit, in Dankbarkeit auszudrücken, was ich für sie empfunden habe. Und wir waren bei den Unabhängigen und den, ich glaube, Church of God Assemblies und in Übersee bei den Foursquare Church of God Assembly of God und den Jesus Name und ihnen alle. Sie scheinen einfach alle eins zu sein, wenn wir zusammenkommen, um dort auf den Schlachtfeldern eine Versammlung zu haben. Und wisst ihr, hier zu Hause gibt es vielleicht unterschiedliche Auffassungen, aber wenn es auf dem Schlachtfeld zur Sache geht, dann gibt es keine Unterschiede mehr. Seht, ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Es waren 10 Kinder. Und wir Jungs sind in den Hinterhof gegangen und haben miteinander gekämpft. Du liebe Zeit. 9 Jungen, ein Mädchen. Und wir haben richtig gekämpft. Aber niemand hätte es wagen sollen, sich mit einem von uns vorne vor der Haustür anzulegen, denn wenn sie sich mit einem angelegt hätten, hätten sie es mit Branhams aus allen Richtungen zu tun bekommen. Und so denke ich, dass das die Weise ist, wie es mit Gottes Kindern, der Gemeinde ist. Hier vor ein paar Jahren war ich in Houston und wir hatten eine großartige Versammlung. Und drüben bei, ich hatte mehrere Unterstützer dort. Bruder Raymond Ritchie und die Assemblies of God und die Jesu-Name-Leute und all die verschiedenen. Und wir hatten eine großartige Versammlung. Wir waren im Music House. Ich schätze, wir hatten Sitzplätze für etwa 8000 Leute. Und da war ein Baptistenprediger, der mich in einer Debatte über die Bibel herausfordern wollte, dass göttliche Heilung nicht richtig sei. Nun, das habe ich schon so oft erlebt. Warum einen Abend an einen Ungläubigen verschwenden, wenn Tausende dort sitzen, die für sich beten lassen wollen, seht ihr? Und so hatte er es dann in die Zeitung gesetzt, dass ich Angst hätte, es zu tun. Und der alte Bruder Bosworth, der beinahe 80 Jahre alt war, er sagte, oh, lass mich das machen. Und ich dachte an Caleb, wisst ihr, lass mich diesen Berg einnehmen. Und so sagte ich, Bruder Bosworth, ich möchte nicht, dass du dich streitest. Christus möchte nicht, dass wir Christen miteinander streiten. Wenn der Mann ein Ungläubiger ist, na, dann ist er einfach ein Ungläubiger. Das ist alles. Es gibt nichts, was du daran ändern könntest. Und so sagte er, nun, wenn wir gehen, nachdem sie das in die Zeitung gesetzt haben, werden sie sagen, dass wir nur ein Haufen von Leuten sind, die nicht wissen, wovon sie reden. Nur aufgeputschte Emotionen. Er sagte, ich wünschte, du würdest mir die Gelegenheit dazu geben. Und ich schaute ihn an, wie er dort stand, beinahe 80 Jahre alt, und mit solch einem Vertrauen in die Schrift. Ich sagte, nun, Bruder Bosworth, wenn du mir deine Hand gibst und versprichst, dass du dich nicht streitest. Er sagte, oh, ich werde mich nicht streiten. So ging er nach unten, um den Reporter Bescheid zu geben. Und natürlich, ihr wisst, wie die Zeitungen das verbreiten können. Die Kirchenfetzen werden fliegen, wisst ihr? Wir haben das Stampede-Stadion bekommen. Und an jenem Abend hatten wir ungefähr 30.000 Leute da. Und dann hat sich dort gezeigt, dass Menschen in Flugzeugen und Zügen kamen. Ich sage euch, sie ritten auf einhöckrigen Kamelen, zweihöckrige Kamele und dreihöckrige Kamele. Aber sie tranken alle von der gleichen Quelle, wo Platz für uns alle ist. Alles war ein Miteinander und ich habe einfach einen großen Segen daraus erhalten, wenn man es so bedenkt. Seht ihr, wenn es wirklich hart auf hart kommt, haben wir eines gemeinsam. Wir glauben alle an den Heiligen Geist und göttliche Heilung. So sind sie alle hergekommen, um ihren Teil einzubringen. Und so, wir wissen, was an jenem Abend geschehen ist, wie der Heilige Geist es übernommen hat. Und das war, als der Engel des Herrn herabkam und sie ein Foto davon machten. Und dann ist es von dort nach Washington DC zur Bestätigung gegangen. Danach wurde es den Tests und diesen Sachen unterzogen. Und George J. Lacey, der Leiter des FBI, verfasste das Dokument darüber. Und er ist der Leiter für die Beurkundung von Fingerabdrücken für das FBI. Es war absolut ein übernatürliches Wesen. Das Licht hat die Linse getroffen. Es war keine Psychologie. Er sagte, auch ich habe oft gesagt, dass ihre Versammlungen Psychologie wären. Ich dachte, sie würden die Gedanken dieser Leute lesen. Er sagte, aber das mechanische Auge dieser Kamera nimmt keine Psychologie auf, Herr Brenham. Es hat die Linse getroffen. Er sagte, es ist hier. Also dann, es ist aufgenommen worden. Es war davor schon oft aufgenommen worden und etliche Male danach. Ich bin einfach so dankbar zu wissen, viele Leute hier haben das Foto gesehen, oder? Die Versammlung sagt Amen. Ich schätze, oh, viele von euch haben es. Ich bin so froh zu wissen, dass, auch wenn über die Pfingstbewegung in diesen letzten Tagen geredet wurde, aber ich sage euch, wenn man die Geschichte der Bibel nimmt, ich bin gerade in den letzten paar Jahren die Geschichte der Gemeinde durchgegangen, vom Tod des letzten Apostels Johannes, als er die Insel Patmos verließ und hinging und das Schreiben der Bücher zu Ende brachte und sie zusammenstellte. Er wurde dorthin gebracht, weil er die Schriften der Apostel nahm und daraus eine Bibel machte. Deshalb wurde er auf die Insel Patmos gebracht, nachdem er einen Tag und eine Nacht lang in Fett gekocht worden war. Und dann haben sie ihn draußen auf die Insel gebracht. Er stellte die Bücher zusammen und dazu hat Gott ihm das letzte Buch der Bibel gegeben, die Offenbarung. Und dann, als ich zurückkam, habe ich von seiner Geschichte dort angefangen und dann zu einem seiner Jünger, Polycarp, Ignatius und viele von ihnen, bis hin zu Martin, Irenaeus, Justus, St. Columba, bis in das dunkle Zeitalter hinein und hindurch und bis hinein in das von Luther und Wesley. Ich habe festgestellt, dass selbst seit den Tagen der Apostel bei all dem großen Wirken des Heiligen Geistes gibt es keinen von ihnen, der diese letzte Bewegung des Herrn hier in diesen letzten Tagen in den Schatten stellt. Wir sind uns dessen nicht bewusst, Freunde. Es gibt Dinge, die jetzt stattfinden, die Gott beweisen können, wie das Bild von Christus direkt unter uns, für das sie damals keine Ausrüstung hatten. Aber jetzt versucht der Mensch etwas zu erreichen, um von Gott etwas wegzunehmen, und Gott nimmt genau dieselbe Errungenschaft und beweist sich dadurch. Und so, du wirst Gott nie voraus sein, denn er ist allmächtig, allgegenwärtig, unendlich. Es ist unmöglich, davon wegzukommen. Wir sollten einfach demütig sein und ihm dienen, das ist das Beste, was ich zu tun weiß. Es ist mir peinlich, aber ich glaube nicht, dass ich den Namen des Pastors hier in der Gemeinde kenne. Bruder Griffith nennt seinen Namen. Bruder Griffith, ich bin gewiss froh, dich zu treffen und für eine Zeit hierher zu kommen und diese Gemeinschaft zu haben, um bei euch zu sein. Wir drücken das immer gern so aus für die, die in Sunny Slope als Beisasse weilen, denn wir sind Pilger und Fremdlinge hier. Wir bekennen, dass dies nicht unsere Heimat ist. Wir sind Abrahams Same und suchen eine Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Dies ist eine schöne Gegend. Ich denke nicht, dass es etwas Vergleichbares gibt, was ich je gesehen habe. Und ich bin so gut wie in jede Nation auf der Welt gereist und ich habe nirgends irgendetwas gesehen in Europa, Italien, Asien, irgendwo im Orient, das an Phoenix, Arizona heranreicht. Nun, das stimmt. Es ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Aber es wird wie eine Gasse neben dem aussehen, wie es in dem großen tausendjährigen Reich sein wird. Dies ist nicht unsere Heimat, wir halten uns hier nur kurz auf und wir sind gekommen, um zusammen Gemeinschaft zu haben. Es ist ein Segen für mich, hier zu sein und Gottes Gemeinde gedeihen zu sehen, ein neues Gebäude und dergleichen. Möge Gott euch alle segnen, seid Christus gegenüber treu, bleibt dem Pastor gegenüber treu und arbeitet ein jeder Hand in Hand zusammen, denn ich glaube, das Kommen des Herrn ist nahe. Nun, bevor wir gleich ins Wort gehen, lasst uns dem Autor im Gebet nahen, während wir unsere Häupter einen Moment beugen. Bevor wir nun beten, mit euren Häuptern und Herzen gebeugt, gibt es hier drin ein Gebetsanliegen, das ihr durch eine erhobene Hand bekannt machen möchtet? In eurem Herzen habt ihr irgendeine Not und sagt, Herr Jesus, gedenke meiner. Der Herr sieht jede Hand, dessen bin ich sicher. Unser himmlischer Vater, wir sind so froh, dass wir dich Vater nennen können. den großen Schöpfer des Himmels und der Erde, den großen Elohim, den El Shaddai, den Kraftgeber, den Ernährer, den Allgenügenden, und durch deinen eigenen geliebten Sohn, der uns gesagt hat, dass wenn wir zu dir kommen und um irgendetwas in seinem Namen bitten, dass er dafür sorgen würde, dass es gewährt wird. Vater, wir glauben, dass daran Bedingungen geknüpft sind. Wenn wir um etwas Verkehrtes bitten würden, könnten wir nicht glauben, dass die Bitte beantwortet wird. Aber wenn wir unsere Herzen heute Abend durchforschen können, dann erbitten wir nichts Verkehrtes, sondern das Richtige, und zwar, dass du uns alle unsere Sünden und Übertretungen vergibst. Denn wahrhaftig, Herr, das ist das Wichtigste. Wir möchten nicht versuchen, in deine Gegenwart zu treten mit Sünde an uns. Deshalb, weil wir wissen, dass es jeden Tag Probleme und Dinge gibt, die uns bedrängen, die wir vielleicht nicht einmal in unserem eigenen Denken bemerken. Aber wenn wir an einen heiligen Gott denken, in dessen Augen selbst die Engel schmutzig sind, dann wissen wir, Herr, dass wir keine Chance haben, es sei denn, wir kommen durch das Blut Jesu Christi. Dann sind wir Kinder Gottes. Unsere Fehler werden übersehen, wenn wir sie bekennen. Und ich bete heute Abend, Vater, dass du diese Versammlung segnest, die ihre Hände erhoben haben. Du weißt, was hinter jeder einzelnen dieser Hände steht, den Gedanken, den Wunsch und das Motiv und Ziel, weswegen sie erhoben wurden. Ich bete, dass du jedem Einzelnen sein Anliegen gewährst. Und jetzt, Vater, beten wir für diese Gemeinde. Wir sind so froh für diesen Ort. Wenn wir lesen, dass damals in den frühen Tagen, wo die Christen so gehasst wurden, sie noch nicht einmal eine Gemeinde haben konnten. Sie waren so arm, dass sie keine hätten bauen können, selbst wenn sie die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Und wenn wir heute sehen, wie große, saubere Gebäude entstehen, in die die Menschen hineingehen und Gott anbeten können, dann sind wir sehr dankbar dafür und für das Opfer, das die Menschen mit ihren Zehnten, Spenden und Beiträgen gebracht haben, um dieses Haus für den Herrn zu bauen. Nun, Vater, Gott, ich bete, dass du ihren Pastor segnen wirst, ihre Diakone, ihre Verwalter und jedes Glied, das hierher kommt. Möge sie wachsen und wachsen und wachsen. Und möge von dieser Gemeinde eine altertümliche Erweckung ausgehen, die das Tal durch und durch erfasst. Mögen Zeichen und Wunder der Heilung und Errettung von dieser Gemeinde kommen. Möge sie ein Leuchtturm für die ganze Nation sein. Gewähre es, Herr. Mögen von diesem Ort tüchtige Prediger ausgehen, junge Männer mit dem Ruf Gottes in ihrem Leben, um auf die Missionsfelder zu gehen, wohin auch immer sie gerufen werden. Gewähre es, Herr. Und heute Abend, während wir versammelt sind, möge der Heilige Geist kommen, in das Wort hineingehen und den Samen einfach in jedes Herz hineinpflanzen, das hier drinnen ist. Mögen wir es Tag und Nacht mit Glauben bewässern, bis es, zur Ehre Gottes, zu großen Bäumen emporgewachsen ist. Heile jeden Kranken, Herr, der heute Abend hier ist. Rette jeden Verlorenen, bringe alle Zurückgefallenen zurück und erneuere und fülle jene aufs Neue, die vorher schon gefüllt waren. Gewähre es, Herr, denn wir bitten dies im Namen Jesu Christi, deines Sohnes. Amen. Nun, ich bin wie gewöhnlich ein klein wenig spät dran. Es war hier heute Abend ein wenig weiter draußen, als ich es erwartet hatte, und so sind wir morgen Abend an irgendeinem Ort. Ich denke, Sie haben das bereits bekannt gemacht. Und nun, wenn ihr in eurer eigenen Gemeinde morgen Abend Versammlung habt, dann kommt nicht hierher. Aber wenn ihr keine Versammlung habt, werden wir uns freuen, euch bei uns zu haben. Wir wollen, dass die Leute immer auf ihrem Posten bleiben, egal wie. Wenn die Gemeinde geöffnet ist, sollte jeder Soldat in Reihe und Glied und an seinem Platz stehen. Und so sind wir hier zu Besuch und haben eine großartige Zeit, direkt vor der Konferenz der Geschäftsleute. Und wie ich es schon bekannt gegeben habe, soll Bruder Roberts hier sein, um am Donnerstagabend den Gottesdienst zu eröffnen. Es wird uns eine große Freude sein, Bruder Roberts zu treffen. Und dann, denke ich, wird vielleicht am Freitag Bruder Welmer Gardner hier sein. Ich weiß nicht, ob er an jenem Abend sprechen wird oder nicht. Und ich denke, mir ist das Los zugefallen, dort beim Frühstück am Samstagmorgen zu sein. Und wenn es Gottes Wille ist und ich am Samstagmorgen sprechen soll, dann möchte ich als Thema nehmen, wenn es denn Gottes Wille ist, der gemeinste Mann, den ich je traf. So, und dann am Sonntagnachmittag soll ich noch einmal sprechen. Nun, am Samstagvormittag ist keine Versammlung und am Sonntagnachmittag gibt es auch keine, soweit ich weiß. Nun, bevor ich anfange, ich habe vergessen, dass ich... Nein, ich glaube, Billy hat gesagt, dass er den Rest der Gebetskarten ausgeteilt hat. Stimmt das? Wurden hier heute Abend Gebetskarten ausgeteilt? Nun, er hat einen Teil von ihnen gestern Abend in der anderen Gemeinde ausgeteilt, denn ich habe die Leute so lange da behalten. Ich predige schon manchmal etwas lang, 6 oder 8 Stunden, etwas in der Richtung, wenn ich schwer zum Ende komme. Heute Abend habe ich nicht vor, länger als die Hälfte davon zu predigen. Und so dachte ich, wir teilen Gebetskarten aus und dann könnt ihr bis Mitternacht auf jeden Fall nach Hause gehen, wenn wir dann die Gebetsreihe hatten. Wenn es also nur die Hälfte davon ist, ich weiß nicht besonders viel, aber ich brauche so lange, um das zu sagen, was ich weiß. Das also, was ich weiß, liebe ich so gründlich zu sagen, dass ich mir einfach Zeit damit lasse, wisst ihr? Das ist gut. Das war nur ein kleiner Scherz, denn ich werde versuchen, in den nächsten 45 Minuten oder so fertig zu sein für die Gebetsreihe. Ich habe heute Abend nur eine einzige kleine Schriftstelle hier, die ich lesen und ein Thema daraus nehmen möchte. Und ich bete, dass Gott es segnet. Wenn ihr es lesen wollt, wenn ihr nach Hause kommt, es steht in Markus, dem 10. Kapitel und dem 28. Vers. Petrus fing an, zu ihm zu sagen, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Nun, ich möchte gerne ein Thema nehmen, um darauf einen kleinen Kontext aufzubauen über alles verlassen. Und dann in ein paar Minuten werden wir für die Kranken beten. Nun, ihr, die ihr mit Markus, dem 10. Kapitel vertraut seid, um einen Hintergrund zu geben. Jesus hatte vorher über Scheidung gesprochen. Und dann geschah auch noch etwas sehr Bemerkenswertes. Da war ein reicher junger Mann, der zu ihm hinlief und sagte, guter Meister, was kann ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und er sagte ihm, halte die Gebote. Der junge Mann sagte, das habe ich von meiner Jugend an getan. Oder welche Gebote? Und er sagte ihm, welche es waren. Und er sagte, das habe ich getan. Er sagte, aber eines fehlt dir. Wenn du ewiges Leben haben möchtest, vollkommen sein willst, dann verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir. Lass uns diesem jungen Mann nur für ein paar Augenblicke folgen, bevor wir in das Thema hineingehen, um einen Hintergrund zu haben. Nun, ihr seht, dieser junge Mann wurde gebeten, alles zu verlassen, aber er lehnte es ab. Und manchmal, wenn wir Wohlstand, Reichtümer, Erfolg und dergleichen zum Maßstab nehmen. Aber dieser junge Mann war ein erfolgreicher junger Mann und hatte dennoch kein ewiges Leben. Manchmal bedeutet Erfolg nicht immer, dass Gott segnet. Aber lasst uns ihm folgen. Wir finden ihn hier jetzt in seiner Jugend, vielleicht ein gut aussehender, junger, gut gekleideter Mann. Die Bibel sagt, dass Jesus ihn liebte. Er muss ein feines, gutes, zartes Gewissen gehabt haben. Er muss ein sehr guter Mensch gewesen sein, sonst hätte er niemals die Bewunderung des Herrn Jesus erlangt. Denn als Jesus ihn ansah, liebte er ihn. Er muss einen freundlichen Gesichtsausdruck und ein nettes Äußeres gehabt haben, ein sauberer Gentleman, ein anständiger Junge. Und er ging auf Jesus zu, vielleicht in aufrichtiger Absicht, und sagte, ich würde gern wissen, was ich tun kann, um ewiges Leben zu haben. Und als er das aufgeben sollte, was er hatte, um ewiges Leben zu haben, da stand die Frage vor der Tür, ob er das kann. Und diese Frage liegt jedem Einzelnen von uns vor. Jesus hat ihn wirklich aufgefordert, alles zu verlassen, was er hatte, sein Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Wir kennen die Geschichte. Er ging betrübt fort, denn er hatte ein großes Vermögen. Dann wandte sich Jesus um und sagte, wie schwer wäre es doch für einen Reichen, in das Königreich des Himmels einzugehen, als müsste ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen. Das wäre bei den Menschen unmöglich, aber, sagte er, bei Gott ist es nicht unmöglich. Lasst uns diesen reichen Jüngling folgen. Das nächste Mal, wo wir ihn in der Bibel finden, hat er nie, sobald er die Gelegenheit abgelehnt hatte, Jesus nachzufolgen, als ihm ziemlich stramme Vorgaben gemacht wurden. Ihr seht, wir möchten an allem festhalten, was wir können, und dann Jesus nachfolgen. Aber manchmal möchte Jesus, dass wir alles loslassen, damit wir mit beiden Händen ihn ergreifen. Manchmal denken wir, dass wir, nur weil wir eine Hoffnung haben. Das erinnert mich an eine kleine Sache, die ich gewöhnlich über meine beiden kleinen Mädchen erzähle. Sie sind jetzt nicht mehr so klein und sind ziemlich große Mädchen. Aber als sie klein waren, eine von ihnen ist Rebecca, sie ist die Älteste, und Sarah, sie ist die Kleine. Und Becky hat blaue Augen und Sarah hat braune. Aber sie sind beide Papas Mädchen, wisst ihr? So warten sie darauf, dass ich nach Hause komme und sie sind immer froh, mich zu sehen. Und Becky war eher so ein großes, dünnes Mädchen und Sarah eher ein kleiner, winziger Kerl. Und so warteten sie eines Abends auf mich, bis ich nach Hause komme. Ich war für Versammlungen unterwegs gewesen und sie wussten, ich würde nach Hause kommen. Und so haben sie sich überlegt, dass sie einfach ein kleines Weilchen warten. Nun, wenn ich nach Hause käme, wollten sie mich sehen. Nun, der Sandmann muss ihnen Sand in die Augen gestreut haben und sie wurden schläfrig. Und schließlich gingen sie ins Bett, hinten in ihrem Zimmer. Und ich bin spät heimgekommen. Ich kam also rein, war sehr müde und ging ins Bett. und nach den Versammlungen und so weiter werde ich so müde, dass ich nicht schlafen kann, nach ein paar Versammlungswochen. Ich schlief etwa 2 oder 3 Stunden, stand auf, ging ins Wohnzimmer und setzte mich einfach in den Sessel. Ich saß also dort früh morgens im Sessel und nach einer Weile drehte sich Becky in ihrem Schlafzimmer um und bemerkte das Tageslicht. Sie schaute durch den Flur und sah mich dort in diesem Sessel sitzen. Da kam sie auch schon aus dem Bett, so schnell sie nur konnte, und jene kleinen, dünnen, langen Beine streckten sich danach aus. Nun, das hat Sarah alarmiert, und ich weiß nicht, ob eure Kinder das auch tun, aber bei meinen ist es so. Du kaufst für den Ältesten etwas, und der Zweite bekommt es dann weitergereicht. Und Sarah trug Rebekkas Schlafanzug, mit den großen Füßen, wisst ihr, und zu weit für sie. Sie sprang aus dem Bett, und diese großen Füße flogen nur so. Sie konnte kaum mit Rebekka mithalten. Und so war Rebekka schneller bei mir als sie. Und sie sprang auf meinen Schoß, warf beide Arme um mich. Sie saß auf meinem rechten Knie und ihre langen Beine reichten hinunter bis auf den Boden. Sie hatte ein gutes Gleichgewicht gefunden. Es erinnert mich an manche der ersten größeren Organisationen, die entstanden sind, wisst ihr? Sie waren schon lange hier, sind eher langbeinig und dergleichen, ziemlich im Gleichgewicht. Und hier kommt Sarah daher, die kleine, junge Gemeinde, wisst ihr, die noch nicht besonders lang da gewesen ist. Sie hat wohl gesehen, dass Becky ihr dort zuvor gekommen war. Rebekka hatte ihre Arme also um mich gelegt, sie blickte sich um und sagte, Sarah, meine Schwester, ich möchte, dass du eines weißt. Sie sagte, ich war zuerst hier. Und sie sagte, ich hab den Papa ganz und für dich ist nichts mehr übrig. Das versuchen sie uns die ganze Zeit zu sagen, wisst ihr. Sie sagte, ich war zuerst hier und ich habe den Papa ganz und für dich ist nichts mehr übrig. Die arme kleine Sarah ließ den Kopf hängen. Ihre kleine Lippe sank hinunter. Sie machte sich daran wegzugehen und hatte die Tränen in ihren großen braunen Augen. Und Becky hatte ihren Kopf auf meine Schulter gelegt, als würde sie mich umarmen. Ich nahm meinen Finger und griff so nach Sarah und habe das andere Bein ausgestreckt. Da kam sie auch schon und sprang auf das andere Bein und sie konnte ihr Gleichgewicht nicht halten. Ihre kurzen Beinchen konnten den Boden nicht berühren. Aber sie war trotzdem auf dem Bein, seht, und so hat sie in dieser Weise herumgewackelt. Nun, um sie vor dem Fallen zu bewahren, habe ich einfach beide Arme genommen und sie in dieser Weise um sie gelegt, um sie festzuhalten. Ich hielt sie dicht an mich heran und sie drückte ihren kleinen Kopf ein wenig an mich. Sie richtete sich auf und schaute Becky an und sagte, »Nun, Rebekka, meine Schwester«, sagte sie, »auch ich möchte dir etwas sagen.« Sie sagte, »es ist vielleicht so, dass du den Papa ganz hast, aber ich will, dass du weißt, dass Papa mich ganz hat. Das ist dann in etwa die Weise, wie wir es wollen. Wir wollen, dass er uns ganz hat. Deshalb, um das zu tun, müssen wir also nur im Glauben hinausgehen und ihm glauben, das ist alles, und einfach vertrauen. Wir können es nicht erklären. Es ist unmöglich, es zu erklären. Wir glauben es einfach und nehmen es so an. Dieser reiche junge Mann wollte sich Christus nicht übergeben, und so ging er weg. Und wir finden ihn später, dass es ihm so wohl ergangen war, bis seine Scheunen so voll waren, bis er sagte, Seele, ruhe dich aus. Oh, er hatte seinen Wohlstand gemehrt, alles Mögliche. Er hatte so viel, dass er an nichts Mangel hatte. Aber etwas war passiert. Das nächste Mal, als wir ihn sahen, hob er seine Augen in der Hölle auf. Er hatte den Bettler in der Ferne im Schoß Abrahams gesehen. Das war, weil er nicht bereit war, alles zu verlassen, um dem Herrn Jesus zu folgen. Als dies geschah und der reiche Jüngling nicht aufgeben wollte, was er besaß, um Jesus zu folgen, muss es Petrus gedämmert haben. Ich glaube, er war es, der die Bemerkung machte oder die Frage stellte. Und er sagte, »Nun haben wir alles verlassen, um dir zu folgen. Wir haben alles verlassen. Schau, was wir getan haben. Wir haben unsere Häuser verlassen. Wir haben unsere Familien verlassen. Wir haben unseren Grund und Boden verlassen. Wir haben alles verlassen, was wir hatten, um dir nachzufolgen.« Es dämmerte ihm langsam. Vielleicht war er so vertieft in die Arbeit und darin, Christus zu beobachten, dass ihm nie klar wurde, dass er seine Heimat, seine Familie, seinen Vater, seine Mutter verlassen hatte. Er hatte alles verlassen, was er hatte, um Jesus nachzufolgen. Aber genau das ist, was Gott verlangt, alles zu verlassen und ihm nachzufolgen. Das ist Gottes Forderung. Auch wir müssen das tun. Manchmal müssen wir selbst unsere eigenen Gedanken verlassen. Wenn unsere Gedanken über irgendetwas im Gegensatz zu Gottes Wort stehen, müssen wir unser eigenes Denken verlassen und ihm folgen. Und die einzige Weise, wie wir ihm folgen können, ist, indem wir seinem Wort folgen und gehorchen. Und Gottes Bitte und Gottes Forderung ist es, dass wir alles verlassen und ihm folgen. Doch indem wir das tun, stellen wir manchmal fest, dass wir unsere Freunde verlassen müssen. Oft ist das eine schwere Sache, das umzusetzen. Nun, viele Leute, wenn sie am Anfang in Christus hineinkommen und mit dem Geist erfüllt werden, vielleicht wie Frauen, die irgend so eine Party gehabt haben, zu der sie jeden bestimmten Abend gegangen sind, wo sie in der Nachbarschaft Bunko gespielt haben, sie kennen alle Nachbarn und so weiter und gehören bestimmten Gesellschaften in der Nachbarschaft an und sie gehen Bunko spielen. Und diese Frauen werden dazu etwas sagen, wisst ihr? Sie werden es nicht verstehen. Aber dennoch musst du diese Sache verlassen, denn es ist nicht richtig, Glücksspiele und Karten zu spielen. Und du musst das verlassen, wenn du Christus nachfolgst. Manchmal sind die Frauen in unseren Gemeinden daran gewöhnt, unmoralische Kleidung zu tragen, wie kurze Hosen und diese Latzhosen. Und die Bibel sagt, es ist ein Gräuel für Gott, wenn eine Frau so etwas anzieht. Sie muss das aufgeben, ganz gleich, was sie auch darüber denkt. Manchmal erleben wir, dass Frauen, die sich auf den Weg machen und gerettet werden, daran gewöhnt sind, ihre Haare abzuschneiden und dass sie so beliebt sein wollen wie der Rest der Welt. Aber sie stellen fest, dass das schwer ist, denn sie werden dich altmodisch nennen, wenn du dazu übergehst, dich wie ein Christ zu kleiden, dich wie ein Christ zu benehmen, wie ein Christ zu leben. Sie werden dich altmodisch nennen, aber du musst alles verlassen, um ihm nachzufolgen. Jesus sagte, oder die Schrift sagt, wer die Welt liebt oder die Dinge der Welt, so ist die Liebe Gottes nicht in ihm. Genau, dazu muss man alles aufgeben. Dort, wenn du bereit bist, alles zu verlassen und ihm nachzufolgen, dann, wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch, könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird für euch getan werden. Aber das kannst du nicht, wo du weißt, dass diese Dinge verkehrt sind. Du weißt, dass sie verkehrt sind. Die Bibel ist dagegen. Karten spielen, Zigaretten rauchen, trinken, unmoralische Kleidung tragen und dann noch den Anspruch stellen, ein Christ zu sein. Wenn der Geist in dir das nicht verurteilt, dann ist da etwas mit dem Geist verkehrt, der in dir ist. Denn der Gott, der das Wort schrieb, ist das Wort. Und das Wort ist in dir und es verurteilt dich. Das muss es. Und wenn nicht, dann bist du verführt. Wie kann der Heilige Geist etwas schreiben und du drehst dich um und handelst im Gegensatz dazu und sagst, der Heilige Geist würde dich leiten? Das kannst du nicht. Folglich ist das Rauchen von Zigaretten, das Trinken von Whisky, das Spielen von Karten, das Haare schneiden, das Tragen kurzer Hosen, alle diese anderen Dinge verkehrt, sündig verkehrt. Und du wirst nie irgendwohin gelangen, ehe du das aufgibst. Es schleicht sich in unsere Pfingstbewegungen ein. Schämt euch. Ihr solltet euch schämen. Kein Wunder, dass wir keine weltweite Erweckung haben können. Kein Wunder, dass wir keine Pfingsterweckung haben können. Etwas ist geschehen, das stimmt. Wir haben die Hürden heruntergenommen und Dinge finden statt, die nicht stattfinden sollten. Deshalb musst du alles verlassen, um Christus nachzufolgen. Du musst deine eigenen Ansichten aufgeben. Du musst mit seinem Wort zurechtkommen. Und niemals wird der Heilige Geist je irgendein Wort verleugnen, das er jemals gesprochen hat. Die Bibel wurde durch den Heiligen Geist geschrieben, das sagt die Bibel. Und wenn die Worte der Bibel Gott sind, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jetzt ist das Wort Geist geworden und wohnt in uns. Denn ich will bei euch sein, sogar in euch, bis ans Ende der Welt, der Vollendung. Nun, wenn derselbe Gott, der die Bibel geschrieben hat, in dir ist, dann gehörst du dir nicht selbst. Dann bist du den Dingen der Welt gegenüber tot, dann bist du deinen eigenen Gedanken gegenüber tot. Und die Gesinnung, die in Christus war, sei in euch. Dort hast du dann alles verlassen, um ihm nachzufolgen. Nicht deine eigenen Gedanken, was er sagt. Nicht mein Wille, sondern deiner, Herr. Dann fängst du an, dich mit Gottes Wort in völlige Übereinstimmung zu bringen. Ich könnte dort eine lange Zeit verbleiben, aber ich werde einfach ein bisschen weitergehen. Aber, sagst du, was bekomme ich dann, wenn ich alles verlasse? Wenn ich alles verlasse, was bekomme ich dann? Du kannst erwarten, dass die Welt sich über dich lustig macht. Du kannst davon ausgehen, dass die Welt dir alle möglichen unehrenhaften Namen gibt. Sie werden dich alles nennen, was sie dich nennen können. Du wirst verachtet und abgelehnt werden. Jesus, weil er Immanuel war und Gott in ihm wohnte, machte ihn das so sonderbar für seine eigene Gemeinde, bis seine eigene Gemeinde ihn ausschloss, sofort als er hereinkam. Sie waren diejenigen, die ihn ans Kreuz hingen. Sie waren diejenigen, die ihn verurteilten. Er liebte die Menschen. Sein ganzes Herz schlug für die Menschen. Aber er musste alles verlassen, um Gott zu folgen. Und ebenso müssen auch wir alles verlassen, um Gott zu folgen. Nun, was bekomme ich dann dafür? Wir erwarten nicht, Manchmal denke ich, dass die Prediger es ein klein wenig zu blumig für die Bekehrten machen. Oh, komme zu Christus, alles ist wunderschön. Aber seht ihr, in der Weise ist das nicht, dass man sagt, dass alles ein Blumenbeet der Leichtigkeit wäre. Denn kein Christ, die Bibel sagt, alle, die ein gottseliges Leben in Christus Jesus führen, werden Verfolgung erleiden. Wenn du keine Verfolgungen um Christi willen leidest, dann ist da etwas verkehrt. Wenn der Teufel nicht hinter dir her ist, dann hat er dich. Das ist einfach so, denn solange er hinter dir her ist, ist das ein Zeichen, dass er dich noch nicht hat. Aber wenn er nicht hinter dir her ist, ist das ein Zeichen, dass er dich hat. Ja. Denkt also daran, solange wie er dich unter Beschuss nimmt, bist du ihm noch ein paar Schritte voraus und gehe einfach weiter. Aber alle, die ein gottseliges Leben in Christus Jesus führen, werden Verfolgungen erleiden. Er sagte, freut euch und jubelt, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das stimmt. Geht nicht mit hängendem Kopf herum und sagt, na, ich hätte es nicht tun sollen, glaube ich. Ich kann es einfach nicht ertragen, wenn jemand über mich redet und sagt, ich wäre altmodig, ich wäre dies und das. Oh, du solltest jubeln, dich darüber freuen, denn du darfst die Schmach seines Namens tragen. Und indem du seine Gebote hältst, hat dich das dazu gebracht, das zu tun. Aber ich möchte auch dies sagen, ich beeile mich so schnell wir können. Gott wird niemals in keiner Weise irgendeinem Menschen etwas schuldig sein. Gott wird keinem Menschen gegenüber ein Schuldner sein. Wenn du das für Gott getan hast, alles zu verlassen, wird Gott es dir tausendfältig zurückzahlen. Genau, Gott wird es zurückzahlen. Wenn du die Dinge der Welt verlässt, die Welt und die Dinge der Welt, wird Gott es dir vielfach zurückzahlen. Wie viele hier heute Abend können das bezeugen? Die Versammlung sagt Amen. Wir wissen doch alle, dass Gott es vergelten wird. Nehmen wir nun ein paar Personen, die alles verlassen haben. Lasst uns zuerst den Vater des Glaubens dran nehmen, Abraham. Abraham verließ sein eigenes Land, das Eigentum, das ihm gehörte, und alles andere. Er wurde aus Chaldäa herausgerufen, aus der Stadt Ur. Und er verließ sein Land, sein Zuhause, sein Volk und alles und folgte Gott. Er musste alles aufgeben, es hinter sich lassen. Er verließ sein Land, sein Eigentum unten in Chaldäa, in Ur. Er verließ sein Eigentum und Gott gab ihm das ganze verheißene Land. Gott zahlt mit einer Menge Zinsen zurück. Er gab ihm, als er ihm dort oben an jenem Tag begegnete, sagte er, erhebe dich, Abraham, schaue nach Osten, Norden, Westen, Süden. Ich gebe das alles dir. Es gehört alles dir. Das ist, was mit Christen heute Abend los ist. Gott gibt es uns, aber wir haben Angst, es zu erforschen. Wenn du ein Christ bist, bist du ein Erbe einer jeden Verheißung in der Bibel. Das stimmt. Alles, was Gott verheißen hat, gehört dir. Es ist genau wie eine riesige, große Arkade. Und durch einen Geist sind wir alle in diese Arkade hineingetauft, welche Christus ist. Wenn jemand mir etwas gibt, werde ich mich umschauen und herausfinden, was ich besitze. Ich denke, das ist, was Christen heute Abend tun sollten. Finde heraus, was dir gehört. Wenn etwas so hoch ist, dass ich es nicht erreichen kann, besorge ich mir eine Trittleiter und klettere dort hoch. Und wenn mir in der Bibel etwas, was Gott verheißen hat, unerreichbar erscheint, dann bleibe ich auf den Knien und klettere die Leiter Jakobs hinauf, bis ich es erreiche, denn es gehört mir. Gott hat es mir gegeben. Wenn göttliche Heilung in der Bibel verheißen ist und ich krank bin, dann bleibe ich dort so lange, bis Gott sie mir gibt, denn es ist eine Verheißung. Wenn Gott verheißen hat, dass, wenn ich die Dinge der Welt verlasse, er mir den Heiligen Geist gibt, dann bleibe ich genau da, bis er ihn mir gibt, weil er es verheißen hat. Wenn Gott verheißen hat, mir das Verlangen meines Herzens zu geben und das Verlangen meines Herzens das Richtige ist, dann bleibe ich dort, bis Gott es gibt, denn es ist eine Verheißung. Und ich habe die ganze Welt verlassen. Ich möchte ihm nachfolgen und er wird es vergelten. Ich weiß, dass das die Wahrheit ist. Das stimmt genau. Was hat er getan? Er verließ sein Land, seine Nation. Und Gott gab ihm die ganze Provinz, beziehungsweise das ganze Land von Palästina. Er verließ sein kleines Stück Land dort unten, vielleicht ein Hektar, auf dem sein altes Haus stand, um alles zu erhalten, was es in Palästina gab. Gut. Aber das Erste, was er tun musste, war, sich zu trennen. Er trennte sich von seinem Volk, allen seinen Lieben, von seinen alten Freunden, mit denen er herumlief, von seinen Jugendfreunden, die mit ihm aus Babylon gekommen waren, und all seinen Brüdern, Schwestern und all seinen Freunden, die er kannte, seinen Gefährten. Als Gott ihn rief, sagte er, trenne dich von deiner Verwandtschaft, entferne dich von dem allen. Nun, das war schwer, aber er trennte sich von seiner ganzen Verwandtschaft. Warum? Weil sie mit ihm nicht übereinstimmen wollten. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie ihm zustimmten? Hier ist ein alter Mann, 75 Jahre alt, mit seiner 65-jährigen Frau, der sagt, wisst ihr was? Ich bin hier draußen Gott begegnet und er hat mir gesagt, ich würde jetzt ein Baby von Sarah bekommen. Sein Freund, der Arzt, hätte gesagt, der alte Mann ist nicht mehr ganz richtig im Kopf. Aber er hatte bereits die Sicherheitsnadeln und die Windeln gekauft und alles andere und machte sich dafür bereit, denn er wusste, er würde es haben. Das stimmt. Keine Frage. Warum? Gott hatte es verheißen. Genau. Und wenn dieser Haufen ihn auslachen wollte und denken, dass er übergeschnappt wäre, das machen sie mit jedem Gläubigen. Alle Nachkommen Abrahams haben das Gleiche. Das stimmt. Manchmal wirft euch sogar eure Gemeinde raus, eure Vereine, die Orte, zu denen ihr gehört, eure Gesellschaften in der Nachbarschaft, eure Weggefährten. Manchmal wird euer Freund oder eure Freundin euch verlassen. Aber Gott verlangt von euch, alles zu verlassen, um ihm nachzufolgen. Verlasse alles, was im Gegensatz zu ihm steht, und folge ihm. Nun, was hat Abraham im Gegenzug dafür erhalten, als er sein Volk verließ? Was kam noch dazu? Er wurde der Vater vieler Nationen. Gott machte ihn zum Vater vieler Nationen. Wie wenig gab er doch auf, und dann schau, was er wurde. Jesus sagte, wer verlässt, wird Väter, Mütter und so weiter haben. Schaut, was Abraham bekam, indem er alles verließ und ihm nachfolgte. Jawohl, Vater vieler Völker. Aber zuerst musste er sich von allem Unglauben trennen und selbst von seinem kalten, lauwarmen Gemeindemitgliedsbruder Lot. Er musste sich selbst dafür aufgeben. Alles, was Unglauben in sich hat, davon musst du dich trennen. Alles. Wenn es ein Glaubensbekenntnis ist, wenn du in einer Gemeinde bist und alles, worauf du dich verlässt, ist ein Glaubensbekenntnis und du das Wort nicht glaubst und das Glaubensbekenntnis im Gegensatz zum Wort ist, dann musst du das verlassen. Du musst alles verlassen. Und Gott hat Abraham nie gesegnet, bis er ihm völlig gehorchte. Abraham wollte seinen Vater mitnehmen. Und der alte Mann war die ganze Zeit wie eine Fliege im Salböl. Schließlich starb er. Dann mit Lot, da war Streit und alles Mögliche. Und dann, als Abraham Gott völlig gehorchte und sich trennte und Lot dort hinab in das gute Land weiterziehen ließ, wohin auch immer er gehen sollte, unten in Sodom, dann erschien Gott dem Abraham und sagte, erhebe deine Augen, ich gebe dir alles. Abraham war derjenige, der sich trennte. Er war derjenige, der sich von allem trennte, um Gott nachzufolgen. Und er ist der Vater des Glaubens. Er ist derjenige, von dem wir glauben, dass er der Glaubenstreue ist. Die Verheißung wurde dem Abraham und seinem Samen gegeben. Wir, die wir tot sind in Christus, sind Abrahams Same und erben mit ihm gemäß der Verheißung. Israel verließ Ägypten. Sie verließen die alten Ländereien dort unten in Ägypten, um was zu erlangen? Palästina. Sie kamen von jenem furchtbaren Ort mit den Sklaventreibern dort unten in Ägypten. Und es gibt viele Menschen heute, junge Frauen hier draußen auf der Straße, die rauchen, trinken, wie wir es hier letztens am Radio gesehen haben. Die Polizei musste anrücken, um diesen Haufen junger Frauen dort draußen auf der Straße festzunehmen. Sie waren wild geworden von diesem alten teuflischen Geist, der auf sie gekommen war, um diese neue Boogie-Woogie zu machen, wie auch immer sie die Sache nennen, und dort draußen auf der Straße sind sie im Kopf verrückt geworden. Seht, in Wirklichkeit, wenn eine junge Frau auch nur einen Funken Anstand hat, egal ob sie oder ein junger Mann, diese Sache ist ein Sklaventreiber, der sie dazu treibt, das zu tun. Wenn du das aufgibst, wird Gott dir einen Tanz schenken. Oh mei, das wird er gewiss. Er wird dir einen geben, wenn du das nur aufgibst. Aber du musst alle diese Dinge verlassen, um das zu bekommen. Du kannst einfach nicht mit beiden weitermachen. Abraham bzw. Israel bekam Palästina. Er bekam Palästina als Land. Sie verließen das alte Land dort unten und erhielten Palästina, ein Land, das mit Milch und Honig überfließt. Jawohl. Was haben sie verlassen? Sie verließen die heiße Sonne unter den Sklaventreibern unten in Ägypten. Was haben sie dafür bekommen, dass sie diesen warmen Sonnenschein dort unten verlassen haben? Sie durften im Licht der Feuersäule wandeln. Sie verließen die heiße Sonne dort unten, um im Licht der Feuersäule Gottes zu wandeln. Welch ein Tausch! Diesen Tausch würde ich gern machen. Ihr nicht auch? Die Versammlung sagt Amen. Eine Feuersäule, im natürlichen Sonnenlicht zu wandeln, wo sie unter Sklaventreibern herumgescheucht wurden, und dann dort herauszukommen, um im Lichte Gottes unter der Kraft des Heiligen Geistes zu wandeln. Eine Feuersäule, die sie in ein verheißenes Land führte. Ebenso heute. Gehe aus dem Licht dieser Welt und den Dingen der Welt heraus, um im Lichte Gottes zu wandeln, Er führt dich ins verheißene Land. Sie haben auch die alten Knoblauchtöpfe Ägyptens verlassen, die Fleischtöpfe unten in Ägypten. Was haben sie bekommen, als sie die alten Fleischtöpfe verlassen haben? Sie haben Engelsspeise zu essen bekommen. Manna kam aus dem Himmel herab, um den Knoblauch zu ersetzen. Nun, wenn du noch nie etwas anderes als Knoblauch gegessen hast, lass mich dir etwas sagen. Gott hat einen ganzen Himmel voller Engelsspeise, um dich zu speisen. Das stimmt. Engelsspeise, das ist, was sie anstelle dessen bekamen, anstelle des alten Knoblauchs aus Ägypten. Sie verließen die trüben Wasser Ägyptens. Was haben sie dort draußen bekommen? Aus dem Felsen zu trinken, der in der Wüste geschlagen wurde, von dem reinen, kristallklaren Wasser Gottes. Sie verließen die alten, trüben Wasser Ägyptens, die alten, konfessionellen, völlig durcheinander geratenen, trüben Wasser. Das ist der Weg, den wir heute manchmal gehen müssen. Weg von dem alten Glaubensbekenntnis und der alten Konfession, die sagt, die Tage der Wunder sind vorbei. Diese Leute sind verrückt. Sie sind nur ein Haufen religiöser Fanatiker. Lasse diese Sachen hinter dir und komme hier herüber und trinke von einer Quelle, die gefüllt ist mit dem Blut, das aus Immanuels Wunden floss und wo Sünder, die in diese Flut hineintauchen, alle ihre Schuldflecken verlieren. Jawohl. Verlasse das alte, trübe Wasser, das völlig mit Zweifel, Unruhe, Streitigkeiten und Aufregungen und allem Möglichen durchmischt ist. Abends hinzugehen und einen Suppenabend machen und ein paar alte Hühnchen kochen und sie für 50 Cent pro Teller verkaufen, um den Prediger zu bezahlen. Wo doch, wenn du hier herüberkämst unter die Gesetze Gottes und Gottes heilige Gebote und du mit Gott wandeln würdest, dann würdest du deinen Zehnten zahlen und der Prediger würde ganz gut zurechtkommen. Wenn du nur Gottes Weg nehmen würdest, wie man es macht. Genau, alte, trübe Wasser, um von dem Felsen zu trinken. Sie haben die sich selbst rühmenden Ärzte Ägyptens unten stehen lassen, die sagten, wir sind heutzutage die klügsten Männer der Welt. Sie ließen die angeberischen Ärzte stehen, um bei dem großen Arzt zu sein. Amen. Ich würde gern heute mal einen Arzt so praktizieren sehen, wie es jener große Arzt gemacht hat. Dieses Volk war 40 Jahre in der Wüste und sie kamen ohne einen Schwachen in ihrer Mitte heraus. Es war 40 Jahre lang kein Schwacher unter ihnen. Es waren über 2 Millionen Menschen, die zu der Zeit auszogen. Wie viele Babys werden jede Nacht geboren? Wie viele sind krank? Und ich würde gerne mal zu Dr. Mose gehen und in seinen Koffer schauen und nachsehen, was für ein Rezept er ihnen gegeben hat. Würdet ihr das nicht gern mal sehen? Ich kann mir vorstellen, dass es eine Menge Ärzte gibt, die gern mal einen Blick auf dieses Rezept werfen würden. Nun, ich kann es euch sagen. Ich habe es gelesen. Wollt ihr, dass ich euch sage, was es ist? Ich bin der Herr, der alle deine Krankheiten heilt. Das ist alles, was er hatte. Das ist alles, was er brauchte, denn sie verließen die prahlerischen Ärzte, um bei dem großen Arzt zu sein. Jawohl. Sie verließen dort unten die Leute, die sagten, die Tage der Wunder sind vorbei. So etwas wie Wunder gibt es nicht mehr. Sie verließen das, um was zu tun? Was haben sie dann getan? Um direkt in der Gegenwart zu sein, wo Tag für Tag Wunder geschahen. Amen. Die Menschen heute, die sagen, dass es so etwas wie Wunder nicht gibt, bei denen ist etwas im Verstand verkehrt. Das stimmt. Jemand hat mir mal erzählt und gesagt, mir wäre ganz egal, was du auch gemacht hättest. Das wäre mir egal. Ich kann nicht, wie viele Beweise du auch hättest, sagte er. Ich glaube es einfach nicht. Ich sagte, gewiss nicht. Du würdest es nie sehen. Du bist einfach zu blind, um es zu sehen. Das stimmt. Ich sagte, es ist nicht für Ungläubige, es ist für Gläubige. Die Gläubigen sehen es, das stimmt. Mir sagte mal jemand, der mich auf der Straße traf, du bist in deiner Lehre verkehrt. Ich sagte, es ist die Bibel. Er sagte, du bist verkehrt, ich bin gegen dich. Er sagte, schlage mich mit Blindheit. Paulus hat mal einen Mann mit Blindheit geschlagen. Er sagte, schlage mich mit Blindheit. Ich antwortete, ich kann es nicht, du bist bereits blind. Ja, du, wie kann ich das tun, was dein Vater, der Teufel, bereits getan hat? Das stimmt. Du bist bereits blind. Ein Mann, der so etwas sagt, ist so blind, dass er das Tageslicht nicht von der Finsternis unterscheiden kann. Er kann zwischen den beiden, Leben oder Tod, nicht unterscheiden. Das bedeutet es wirklich, blind zu sein. Jawohl, ja. Der große Arzt war unter ihnen und sie sahen Wunder geschehen, sicher. Die Jünger, was haben sie verlassen? Sie hatten Netze, Fischernetze. Sie verließen ihre Fischernetze, um mit ihm zu wandeln und seine Zeichen und Wunder zu sehen und seine Kraft, dass er der Messias ist. Jeder, der nicht den Fischfang eines Tages aufgibt, um dem nachzufolgen, da stimmt etwas nicht. Sie verließen ihre Netze voller Fische. Sie fingen an zu ziehen und hatten den größten Fang, den sie je gemacht hatten. Und sie haben jedes bisschen davon verlassen, um ihm nachzufolgen, weil sie in ihrem Herzen glaubten, dass er der Messias war. Und sie wollten ihm nachfolgen, um zu sehen, ob ihm die Zeichen als Messias folgen würden. Und sie haben es gesehen. Ich würde alles in der Welt verlassen, ganz gleich, was es auch ist, um zu sehen, wie Jesus Christus sich selbst kundtut, ganz besonders, wenn es in meinem Leben geschieht, dass ich weiß, dass ich vom Tode zum Leben hindurchgedrungen bin und dass er der Messias ist. Ich weiß, indem ich ihn bei seinem Wort nehme, dass er mich von einem Leben der Sünde gerettet hat. Und ich weiß, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Ich sehe seine Zeichen überall, die darauf hinweisen, dass ich weiß, dass er dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Alles verlassen. Ich bin bereit, alles zu verlassen. Ich habe einer feinen Organisation angehört, einer feinen Gemeinde, einer der besten, die es im Lande gibt. Aber sie sagten, Billy, du wirst den Verstand verlieren und ein religiöser Fanatiker werden. Genau dort sagte ich, ihr könnt mir die Mitgliedskarte auch gleich wegnehmen, denn ich werde dem Heiligen Geist folgen. Das stimmt, richtig. Und du musst alles verlassen, das stimmt, um ihm nachzufolgen. Aber er, der alles verlässt und ihm nachfolgt, dem zahlt Gott es in den überreichen Segnungen von Reichtümern zurück. Es gibt nichts, was damit verglichen werden könnte. In Ordnung. Nun, die Jünger verließen ihre Fischernetze voller Fische, ihren Beruf. Sie verließen ihren Beruf, um den Herrn Jesus nachzufolgen, um seine Kraft und die Zeichen zu sehen. Diese Männer waren trainierte Männer. Sie wussten, was der Messias tun sollte. Sie hatten es dort in der Bibel gelesen. Sie verstanden genau, was der Messias tun würde. Sie wussten, dass es an der Zeit war, dass es geschah. Und als sie sahen, dass dieser Mann auf der Bildfläche erschien, der genau in das Bild passte, da waren sie bereit, alles zu verlassen, um zuzuhören, was er zu sagen hatte. Denn wenn es der Messias war, dann war es für sie das Leben, denn sie waren eingeladen worden, ihm nachzufolgen. Und so haben sie alles verlassen. So ist es heute, wenn dies richtig ist, wenn diese Botschaft der Taufe des Heiligen Geistes in diesen letzten Tagen, wo er sagte, er würde sowohl den Früh- als auch den Spätregen auf uns ausgießen, wenn diese Dinge stimmen, ist es das wert, alles zu verlassen, dem nachzufolgen. Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er tot ist. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Das ist wahr. Gehet hin in alle Welt, zur ganzen Schöpfung. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, in neuen Zungen sprechen, Schlangen aufnehmen. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, werden sie gesund werden. Das ist, was er sagte. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Der Vater, der den Sohn gesandt hat, ging mit dem Sohn und war in dem Sohn. Der Jesus, der einen Mann aussendet, geht mit ihm und ist in ihm, um dieselben Werke zu vollführen und zu tun. Siehe, ich bin bei euch alle Zeit bis ans Ende der Welt, und die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Bruder, wenn das nicht besser ist als alte Glaubensbekenntnisse und das Zeug der Welt und zu irgendetwas dort zu gehören, das all dieses verleugnet. Ach, ich denke, wir sollten die glücklichsten Menschen der Welt sein, zu sehen, wie der lebendige Gott sich um uns her in dieser Weise bewegt, mit dem Wissen, dass wir alles verlassen haben, um ihm nachzufolgen. Amen. Das lässt mich religiös fühlen. Alles verlassen, um dem Herrn Jesus nachzufolgen. Das gleiche gilt heute, du musst alles verlassen. Genau wie sie es damals machten, so musst du es auch machen. Nun, wenn wir davon reden, dass irgendjemand irgendetwas verlässt, dann lasst uns mal anschauen, was Jesus für uns verließ. Jesus gab alles auf. Er hatte ein Heim im Himmel und er gab sein Heim im Himmel auf und kam auf die Erde und hatte noch nicht einmal eine Stätte, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Das stimmt. Er wurde so niedrig, dass er nicht einmal, so arm, dass er nicht einmal ein Bett zum Schlafen hatte. Er sagte, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht einmal einen Ort, an dem er sein Haupt hinlegen kann. Seht? Aber was hat er dafür bekommen? Er wurde so hoch erhoben, dass er hinabschauen muss, um den Himmel zu sehen. Er kam in die Welt, nahm den niedrigsten Namen an, den man auf der Welt annehmen konnte. Er hatte den niedrigsten Namen, nahm den niedrigsten Namen an, wurde Beelzebub genannt. Beelzebub. Als sie sahen, wie er die Geister dort in dieser Weise unterschied, da sagten sie, er ist ein Wahrsager. Er ist Beelzebub, ein Teufel. Wahrsagen ist ein Teufel, und sie nannten ihn einen Teufel, den niedrigsten von allen. Er hatte den niedrigsten Namen. Er ging in die niedrigste Stadt, und der kleinste Mann aus der Stadt schaute auf ihn herunter. Das stimmt. Zachäus in Jericho. Ganz nach unten, das hat er gewiss getan. Er hatte den niedrigsten Namen, den es auf Erden gab. Er war auf die Welt gekommen als unehelich, wie sie ihn nannten, weil sie wirklich glauben, das Kind sei unehelich geboren worden. Er hat damit von vornherein fertig werden müssen. Dann wurde er mit dem Namen Beelzebub bezeichnet, den niedrigsten, den man nur haben konnte. Er verließ seinen himmlischen Ort und kam, um das anzunehmen. Doch Gott hat ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle Namen, die im Himmel und auf Erden genannt werden, bis die ganze Familie im Himmel und auf Erden den Namen des Herrn Jesus trägt. Halleluja! Das ist es. Er entäußerte sich. Er wurde belohnt. Sicher hat er das. In Ordnung. Er kam auf die Erde, der Schöpfer des Himmels und der Erde, und er hatte nichts zu essen. Satan versuchte ihn, als er für uns fastete. Aber er empfing Speise, von der die anderen nichts wussten. Eines Tages hat er das gesagt. Ich habe Speise. Sie sagten, warum kommst du nicht und isst? Er sagte, ich habe Speise, von der ihr nichts wisst. Das stimmt. Er hatte Speise, von der sie nichts wussten. Hier auf Erden hatte er keinen Zufluchtsort. Er sagte, dass kein Ort, keine Wohnung, kein Haus ihm gehörte. Aber wisst ihr was? Er wurde zu einem Zufluchtsort für jeden Einzelnen von uns. Gott machte ihn zu einer Zuflucht für die ganze menschliche Rasse. Er selbst hatte keine Zuflucht für sich, doch er ist unsere Zuflucht. Sie haben so viel über Atombunker geredet, oh mein. Wir haben einen, das stimmt. Atombunker, irgendwo in ein Loch im Boden zu gehen. Und sie sagen mir, diese Bomben werden einschlagen und ein Loch in den Boden sprengen von 50 Metern Tiefe für 100 so und so viele Quadratkilometer. Es würde jeden Knochen in euch brechen, selbst wenn ihr einen halben Kilometer tief im Boden wart. Sicher würde es das, überall. Aber wir haben einen Zufluchtsort. Christus ist unser Zufluchtsort. Amen. Wie ich es letztens schon sagte, Russland hat seine großspurige Angeberei hinausposaunt. Wir haben zuerst einen Menschen ins All gebracht. Da bin ich anderer Meinung. Wir haben einen seit 2000 Jahren im All gehabt. Amen. Genau. Jawohl. Einen Fürsprecher. Jawohl. Der in den Himmel hineingeht und zurückkommt, im Bruchteil einer Sekunde. Sicher. Wir haben einen Mann im All. Sie haben gar nichts. In Ordnung. Wir stellten fest, er hatte keinen, er musste zu einer Zuflucht für uns alle werden. Er gab seine Sohnschaft zwischen ihm und dem Vater auf, um für uns zur Sünde gemacht zu werden. Habt ihr das gewusst? Der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde für uns. Unsere Sünden wurden auf ihn gelegt. Er gab die Sohnschaft auf, um zur Sünde zu werden, und jetzt kann er Sünder zu Söhnen machen. Das ist der gute Teil, Sünder zu nehmen und die Söhne daraus zu machen, wo er seine Sohnschaft aufgab, um zur Sünde zu werden. Jetzt nimmt er Sünder und macht Söhne aus ihnen. Amen. Welch ein Vorrecht. Jawohl. Gott lässt sich nicht unter Wert verkaufen. Niemals. Du kannst das nicht, weil Gott dafür sorgt. Sein Sohn wurde zum Sündopfer, damit er jetzt erkaufen kann. Er nimmt Sünder und macht Söhne Gottes aus ihnen. Welch eine wunderschöne Sache das doch ist. Ja, nun, jawohl. Er gab seine Kraft. Er wurde schwach, damit er unsere Stärke würde. Er ist unsere allgenügende Stärke. Wir brauchen keine andere Stärke als die Stärke des Herrn Jesus. Er ist meine Stärke von Tag zu Tag. Ohne ihn würde ich fallen, sagte der Dichter. Wie wunderbar. Was du loslässt, was du dafür erhältst, was du einmal losgelassen hast. Mai, verlasse die Welt. Gebe deinen eigenen Vorstellungen auf. Vergiss deine Zweifel, vergiss deine Aufregung. Verlasse es und nehme ihn an. Glaube ihm. Nun, ist das so? Sind die Tage der Wunder vorbei? Vergiss solche Gedanken. Glaube es. Jemand sagte, ist Jesus wirklich der Heiler oder ist dies nur ein gedankliches Hineinsteigern, was diese Leute haben? Gib diesen Gedanken einfach einmal auf. Nun, woher weißt du, ob es richtig sein wird oder nicht? Es ist eine Verheißung. Aus dem Grund weißt du es. Du sagst, oh, ich glaube, der Heilige Geist war für die Leute von ganz früher, vor langer Zeit, nur für die Jünger, ganz allein. Ach, das kann nicht sein. Wenn doch, dann widerspricht sich die Bibel. Petrus sagte am Tage zu Pfingsten, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn die Verheißung gilt euch, euren Kindern und denen, die ferne stehen, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Dann ist es Gottes Verheißung, dass wir es können. So viele, wie Gott zum Heiligen Geist hinzuruft, ihr habt ein Recht zu kommen. Verlasst eure Ansichten darüber einfach und nehmt Gottes entschiedenes Wort. Du sagst, gibt es so etwas, dass Menschen in Zungen sprechen können, oder ist das nur eine Torheit oder ein Geplapper, das sie gemacht haben? Gib deine eigenen Ideen einfach auf. Jesus sagt Folgendes: Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Sie werden mit neuen Zungen sprechen. Die Bibel sagt es so, jawohl. Bruder, könnten diese Zeichen, die ich in den Versammlungen sehe, könnte das Gott sein? Gewiss könnte es das. Nun, ich habe Leute gesehen, die irgendeine Art von Leben gelebt haben, und sie sind hingegangen, und ich habe für Kranke gebetet, und sie sind gesund geworden. Jesus sagte, niemand kann in meinem Namen ein Wunder tun und bald darauf geringschätzig von mir sprechen. Das stimmt. Wenn der Mann verkehrt ist, indem er eine Gabe Gottes nimmt und etwas Verkehrtes tut, wird Gott sich mit ihm befassen. Aber es ist dennoch Gott. Sicher ist es das. Und weil er ein Heuchler ist, solltest du umso heller leuchten. Du kannst keinen... Die einzige Weise, wie du einen echten... Ein falscher Dollar muss von einem echten nachgemacht worden sein. Und alle sagen, ich gehe doch nicht zur Gemeinde. Ich will nicht zur Gemeinde gehen. Das sind zu viele Heuchler. Na, du bist kleiner als sie. Du versuchst, dich hinter ihnen zu verstecken. Wenn du dich hinter sie stellen kannst, bist du kleiner als sie. Das stimmt. Ich habe letztens einen kleinen Artikel in der Zeitung gelesen, wo ein alter Mann, er war taub, stumm und blind. Und er ist in jeden Sonntag zur Sonntagsschule gegangen. Und sie fragten ihn per Blindenschrift und sagten, warum gehst du zur Gemeinde? Du kannst gar nicht hören, was der Prediger sagt. Du kannst keines der Lieder hören. Warum gehst du zur Gemeinde? Und er sagte, ich möchte einfach jeden wissen lassen, auf welcher Seite ich stehe. Er wollte einfach den Teufel und alle anderen wissen lassen, auf welcher Seite er stand. Ich denke, das ist gut. Jawohl. Was hat Jesus sonst noch gemacht? Er gab sein eigenes Leben. Er gab sein Leben, um deines und meines zu erretten. Und weil er sein Leben gab, er hätte es nicht hingeben müssen. Er hat das freiwillig getan. Er hätte es nicht tun müssen, aber er hat es freiwillig getan, damit er dich retten konnte. Und jetzt ist er der Einzige, der dich retten kann. Es gibt nichts anderes, was dich retten kann. Ich weiß, dass es eine Konfession gibt, die sagt, dass ihre Kirche dich rettet. Du wirst durch die Kirche gerettet. Du bist durch Jesus Christus gerettet oder du bist verloren. Jawohl. Nichts, was du tun könntest, nicht eine Sache, die du tun könntest, außer Buße zu tun von deinen Sünden. Jesus Christus ist der Retter. Jawohl. Er gab sein Leben für dich. Nun, ich denke, während wir schließen, dass wir heute dies vielleicht sagen können, dass es sich für uns dann ziemt, dass wir unser Leben geben und unser Alles und allem entsagen, das weltlich ist, allem, das gottlos ist, allem unserem Unglauben, damit wir dahin gelangen, dass wir ihm nachfolgen, wie es jene Jünger taten. Würdet ihr das nicht auch gerne tun? Die Versammlung sagt Amen. Ihm nachfolgen? Wofür? Um seine großen Zeichen seines Kommens zu gehen. Nun, denkt daran, die Bibel verheißt, dass in diesen letzten Tagen, direkt am Ende der Zeit, ein weiteres christliches Licht hervorkommen wird. Der Früh- und Spätregen wird zusammenkommen. Der Prophet sagte, zur Abendzeit wird es Licht werden. Es wird ein Abend sein, der weder Tag noch Nacht genannt werden kann. Was für ein Tag ist das? So ein regnerischer, diesiger, trüber Tag. Die Sonne scheint nur, sicher. Weit über dem Nebel und den Wolken, da ist eine Sonne, die scheint. Und dort durch den ganzen Nebel gibt sie dennoch Licht, damit ihr gehen könnt und seht, wie ihr euch zurechtfindet. Das ist, was wir jahrelang hatten, seit 2000 Jahren. Seht, wir sind im Glauben gewandelt und haben gedacht, nun, das ist schon in Ordnung. Wir glauben und wir treten der Gemeinde bei und setzen unseren Namen ins Buch und das ist schon in Ordnung. Wir glauben. Wir sehen diese Dinge nicht, wie er sie damals in jenen Tagen tat, vor ganz langer Zeit. Sie sagten, das alles ist vorbei, das war damals. Und so ist es seit Hunderten und Hunderten und Hunderten von Tagen gewesen, nur ein trüber Tag. Aber er sagte, zur Abendzeit wird Licht sein. Nun, dieselbe Sonne, die im Osten aufgeht, ist dieselbe Sonne, die im Westen untergeht. Derselbe Jesus, der seinen Geist auf jene Menschen im Osten ausgegossen hat, ist derselbe Jesus, der in diesen letzten Tagen seinen Geist auf die Menschen des Westens ausgießt. Er hat das verheißen. Er hat eine Verheißung gegeben. Er sagte, wie es war in den Tagen Lots, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Wie sich Gott in einem menschlichen Leib selbst manifestierte, dort saß und mit Abraham aß, mit seinem Rücken zum Zelt gewandt, und Sarah sagte, was sie im Zelt dachte. Er sagte Abraham, wie er hieß und wie Sarah hieß und dass er sie besuchen würde. Und Sarah hat es nicht geglaubt und lachte im Zelt. Der Engel sagte, warum hat Sarah gelacht? In dem Zelt hinter dem Mann. Jesus sagte, wie es war an jenem Tag, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Wie ich es gestern Abend oft gesagt habe, ich möchte es noch einmal zitieren. Es gibt immer drei Klassen von Menschen, die ganze Zeit, wie Ham, Sem und Japhets Leute, die drei Söhne Noahs. Die ganze Zeit gibt es drei Klassen von Menschen. Jetzt teilen wir sie ein als dies: Ungläubige, Scheingläubige und Gläubige. Nun ist das die Weise, zu der es sich ergibt. Es war das Gleiche dort. Jesus sagte, wie es war in den Tagen Sodoms, so wird es an diesem Tag sein. Abraham, der alles verlassen hatte, um nachzufolgen, ist jetzt hier unten. Er hatte die Verheißung über Jahre und Jahre festgehalten, 25 Jahre lang. Hier ist er nun, 100 Jahre alt, und er ist hier oben auf den Feldern. Seine Herde wird hager und es gibt kein Wasser. Und Lot lebt dort unten im Luxus mit all den Dingen, die er wollte. Hier war Sarah, einst die schönste Frau im Land, und hier ist sie nun irgendwie beraubt. Und vielleicht hatte Frau Lot dann diese neuen Wasserkopffrisuren, wisst ihr, und all dieses Zeug. Sie lebte dort unten einfach so im Luxus. Sie war die Frau des Bürgermeisters und sie gehörte zu einer Gemeinde, die eine große Gemeinde war. Jawohl. Und zweifellos hatte sie alle ihre Gesellschaften. Sie hat das nie verlassen wollen, so dass sie sich sogar immer wieder nach hinten umgedreht hat. Und sie ist zu einer Salzsäule geworden, weil sie die Welt mehr geliebt hat, als sie es liebte, der Stimme des Engels zu gehorchen. Nun, bemerkt jetzt die drei Klassen, die Ungläubigen, die Sodomiter, die lediglich halbherzigen, lauwarmen Gemeindemitglieder, das war Lot. Aber die auserwählte, herausgerufene Gemeinde war Abraham und seine Gruppe. Als diese Engel kamen, wo gingen sie hin? Zu Abraham und seiner Gruppe. Genau. Zwei von ihnen gingen dort hinunter, wie moderne Evangelisten. Wir haben große Evangelisten, die heute zur konfessionellen Gemeinde gehen. Einer der größten Männer im Land, den wir kennen, ist Billy Graham. Und er schmettert das Evangelium vor diese Leute dort draußen gewiss hinaus und ruft sie heraus. Geht aus Sodom hinaus. Dieser Gemeinde brauchen wir nicht mehr zurufen. Geht aus Sodom hinaus. Sie sollte bereits draußen sein. Wenn sie vom Heiligen Geist gerufen wurde, hat sie Sodom schon vor langer Zeit verlassen. Das stimmt. Sie hat Sodom aufgegeben. Sie lebt hier draußen für sich abgesondert, ganz genau. Das Wort Gemeinde an sich bedeutet herausgerufen, abgesondert. Und wenn du dich abgesondert hast, dein Geh aus ihrer Mitte heraus, rührt ihr Unreines nicht an. Wenn du das nicht gemacht hast, bist du unten in Sodom. Du bist ein lauwarmes Gemeindemitglied. Dann solltest du dich absondern und von den Dingen der Welt Abstand nehmen, herauskommen und rein und heilig leben und in den Geboten Gottes wandeln. Denk daran, zwei dieser Engel gingen dort hinab. Sie taten nicht viele Wunder. Da war nur ein einziges Wunder, das sie vollführten, und zwar die Leute mit Blindheit zu schlagen, als sie auf sie losgehen wollten. Nun, das ist genau, was das Predigen des Wortes bewirkt. Es schlägt die Leute mit Blindheit. Und diese großen Evangelisten heute, die wir kennen, viele von ihnen besuchen Phoenix hier, und große Evangelisten, die auf die Evangelisationsfelder hinausgegangen sind, sie vollführen keine Wunder und dergleichen, aber sie blenden diese Ungläubigen, diese Sodomiter, völlig mit dem Predigen des Wortes, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Aber dann ist hier die geistliche Gemeinde, nicht die natürliche Gemeinde, auch nicht die Sodomiter, sondern die geistliche Gemeinde, die an Gott glaubt, die von Gott besucht worden ist, genau wie Abraham, die ganze Zeit über. Abraham ist ein vollkommener Typ auf den Samen Abrahams nach ihm, in der Gemeinde. Ein Volk aus den Heiden für seinen Namen, der königliche Same, wie ich es am Sonntag gepredigt habe. Seht, nun, diese Gemeinde ist herausgerufen, abgesondert, hat alles von der Welt verlassen, ist herausgekommen, um mit dem Heiligen Geist zu wandeln, wie Abraham es tat. Wir haben, wie Abraham, alle möglichen Dinge gesehen, die aufgekommen sind. Aber was war das letzte Zeichen, das er vor dem Ende der Reise sah? Was war das letzte Zeichen, bevor der erwartete Sohn auf der Bildfläche erschien? Abraham erwartete einen Sohn. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Sind wir Abrahams Same? Amen. Dann erwarten wir einen Sohn, einen verheißenen Sohn, den Sohn Gottes. Abraham hatte geheimnisvolle Werke Gottes gesehen, als er ihn rief, in jenem kleinen Licht zu der Zeit und dem Opfer und ihm den Bund bestätigte. Und viele Male ist er ihm auf vielerlei Weisen begegnet. Aber das letzte Zeichen, das er Abraham zeigte, war, als er kam, manifestiert im Fleisch, und sich mit seinem Rücken zum Zelt gewandt hinsetzte und es Sarah sagte. Abraham glaubte ohne Zweifel, dass das Gott war. Manche Leute glauben das nicht, aber die Bibel sagt, es war Gott. Abraham sagte, dass er es war. Er nannte ihn Elohim. Elohim ist der große Schöpfer der Himmel und der Erde. Nun erschuf sich selbst Fleisch als ein Zeichen, dass in den letzten Tagen, seht ihr die Sodomiter, die Ungläubigen, seht ihr die Gemeindemitglieder? Jetzt beachtet die Auserwählten, die Herausgerufenen. Und in diesen Auserwählten manifestiert er sich selbst in der Kraft des Heiligen Geistes in menschlichem Fleisch. Amen. Könnt ihr nicht sehen, dass es der Messias ist? Gott, Christus, repräsentiert in seiner Gemeinde. Die Gemeinde, die das gleiche Leben führt, die das gleiche Leben lebt, die gleichen Zeichen zeigt. Wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Wenn der Geist eines Verbrechers in mir wäre, würde ich Waffen tragen. Wenn der Geist eines Malers in mir wäre, könnte ich das Bild eines Malers malen. Wenn der Geist eines Mechanikers auf mir wäre, könnte ich euch sagen, was mit eurem Auto verkehrt wäre. Seht? Und wenn der Geist Jesu Christi in mir ist, werde ich die Werke Christi tun, denn es ist das Leben Christi in euch. Manifestiert in wem? In wem kundgetan? Er verließ seine Sohnschaft, wurde zur Sünde und nahm unsere Sünden, damit er Sünder nehmen und sie zu Söhnen machen kann. Er wurde ich, damit ich er werden könnte. Er wurde ein Sünder, damit ich ein Sohn Gottes werden kann. Oh, es ist ergreifend, was er getan hat. Seht, er hat deinen Platz eingenommen, damit du seinen Platz einnehmen kannst. Ihr seid Miterben mit ihm im Königreich. Er wurde ein Sünder wie du, deine Sünden sind auf ihn gelegt, damit er dich nehmen und dich zu einem Mitbürger des Himmels machen und dich mit ihm in Gottes Königreich hineinsetzen kann. Da habt ihr es. Er hat seinen Geist in dich hineingelegt. Und wenn sein Geist in dir ist, wirst du die Dinge, die er tat, auch tun. Nun schaut, was er tat, als er hier auf Erden war. Wie hat er sich selbst offenbart? Du kannst nicht herumgehen, dich herumtreiben und zu Billardzählen gehen, dich von der Gemeinde fernhalten und am Mittwochabend zu Hause bleiben, um irgend so einen schmutzigen Fernsehfilm zu gucken oder irgend so etwas und deine Gemeinde versäumen und jemals erwarten, Christus zu sehen. Du musst diese Dinge verlassen, um dem Heiligen Geist zu folgen. Lasst ihn sich als Messias manifestieren, wie es die ersten Jünger taten. Sie folgten ihm, um zu sehen, ob er der Messias war. Was meint ihr, hat das bewirkt, als Andreas die ganze Nacht bei ihm blieb, in jener Nacht, er und Philippus? Am nächsten Morgen ist Philippus in die eine Richtung und Andreas in die andere gegangen. Andreas machte sich auf zu seinem Bruder. Und sofort, als er Simon fand, sagte er, komm und sieh, wir haben den Messias gefunden. Er wusste, dass er der Messias war. Warum? Er wusste, was der Messias sein würde. Er wusste, schriftgemäß, was der Messias sein würde. Nun gewiss, die Juden in jenen Tagen, sie hatten es alles ausgeklügelt, jene riesigen großen Gemeinden. Oh, wenn der Messias kommt, wird eine Posaune am Himmel ertönen und Gott wird irgendetwas einschalten und die Korridore des Himmels herniedersinken lassen. Und es wird einen Engelsgruß geben, der über die Erde schallen wird und der Messias wird diese Korridore in dieser Weise hinabgeritten kommen mit Engeln und Chören und solche Dinge. Er wird genau zu diesem Tempel hinabkommen und in ihn hineinschreiten. Er wird der Messias sein. Er wird einen Stab nehmen und die Erde regieren. Schaut nur, wie anders er kam, aber er kam gemäß der Schrift. Sitzend auf dem Füllen eines Esels, kommt nach Jerusalem hineingeritten, sanftmütig und demütig. Das stimmt, seht, das hat sogar den Propheten Johannes umgestimmt. Er hatte einen Messias verkündigt, der mit der Wurfschaufel in der Hand seine Tenne gründlich reinigt. Und als er kam, war er sanftmütig und demütig. Aber Johannes wusste, dass das der Messias war, denn er hatte das Licht über ihm gesehen. Und er wusste das. Er sagte, der, der mich in der Wüste angewiesen hat, gehe hin, taufe mit Wasser. Der sagte, auf welchen du den Geist herabkommen und bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligem Geist und Feuer tauft. Niemand sonst hat es gesehen. Johannes sah es. Die Verheißung war dem Johannes gegeben. Niemand hat den Stern gesehen, dem die Weisen folgten. Und so ist es heute Abend. Du kannst hier sitzen, doppelt blind und die Kraft Gottes nie sehen. Du könntest es nie verstehen, es sei denn, Gott öffnet dein. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Und niemand kann kommen, wenn nicht mein Vater ihn gezogen hat. Das ist alles. Das erledigt es. Jetzt finden wir heraus, dass sie alles verließen, ihm folgten und sahen, dass er der Messias war. Andreas ging hin, berichtete es Petrus und sagte, du weißt doch, was unser Vater uns gesagt hat. Vielleicht etwas in der Richtung. Wir wissen, dass wenn der Messias kommt, Mose hat uns gesagt, dass der Herr, unser Gott, einen Propheten erwecken würde, genau wie ihn. Und wir wissen, dass wir gelehrt wurden, wenn einer unter uns ist, der geistlich ist, oder ein Prophet, und was er sagt, geschieht, dann hört ihn. Wenn es nicht geschieht, dann hört ihn nicht. Und wir wissen, dass der Messias nicht nur ein Prophet sein wird. Er wird der Gottprophet sein. Dieser Mann ist also derjenige. Woher weißt du das, Andreas? Komm einfach und sieh. Er ging dort herüber, und sobald er vor Jesus hintrat, sagte Jesus, »Dein Name ist Simon, und du bist der Sohn des Jonas.« In diesem Moment wusste er, dass dies der Sohn Gottes ist. Hier kommt Philippus mit Nathanael. Sobald Nathanael zu ihm hintrat, wusste, »Stellt euch die gute Unterhaltung vor, die sie hatten, als sie auf dem Weg dorthin darüber redeten, und wie er Petrus diese Dinge gesagt hatte und ihm einen anderen Namen gab und ihm sagte, wer er war und sein Vater und so weiter.« Du weißt, dass der Messias ein Prophet sein soll. Nun, hier kommt er dann heran und tritt vor Jesus hin, und Jesus sagt, siehe, ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Er sagte, Rabbi, woher kennst du mich? Er antwortete, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Baum saßest, da habe ich dich gesehen. Er sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Das erledigte es für ihn. Die kleine, alte, unglückselige Frau, schmutzig, dreckig, die mit 6 Männern lebte, 5 hatte sie geheiratet und der, mit dem sie lebte, war nicht ihr Mann. Sie ging eines Tages an einen Brunnen hinaus, um Wasser zu holen. Und als sie die Pumpe hinabließ, beziehungsweise den Eimer an der Winde hinunterließ, um das Wasser zu schöpfen, und sie anfing, es heraufzuholen, sah sie einen Mann mittleren Alters dort sitzen, einen Juden. Er sagte, »Frau, bring mir zu trinken.« Sie sagte, wir haben Rassentrennung. Es entspricht hier nicht der Sitte, dass du, der du ein Jude bist, mich, eine samaritische Frau, um solch eine Sache bittest. Wir haben keinen Umgang. Er sagte, aber wenn du wüsstest, wer mit dir redet, so würdest du mich um etwas zu trinken bitten. Du würdest mich um Wasser bitten. Sie fuhren fort und redeten eine Weile miteinander. Was hat er gemacht? Er versuchte herauszufinden, wo ihre Schwierigkeit lag. Nun, Jesus musste durch Samaria reisen. Denkt daran, er hat sich nur bei den Juden und Heiden ausgewiesen. Das sind Hams und Sems Nachkommen. Seht, Japhets Leute wurden ausgelassen. Wir Angelsachsen waren Heiden, die in jenen Tagen Götzen angebetet haben. Denkt daran. Warum hat Jesus, als er auf Erden war, sich nicht in demselben Zeichen den Heiden manifestiert, um es ihnen zu zeigen? Weil die Heiden nach keinem Messias Ausschau hielten. Die Juden hielten nach einem Messias Ausschau und die Samariter hielten nach einem Messias Ausschau. Und er offenbarte sich den Juden als der Messias, indem er Petrus, dem er die Schlüssel zum Königreich gab, und Nathanael und den blinden Bartimäus, als sein Glaube ihn anhalten ließ, und der Frau mit dem Blutfluss und so weiter, es sagte. Aber hier ist er jetzt vor den Samaritern, und er kommt zu den Samaritern, um sich selbst als der wahre Messias zu erkennen zu geben. Nun, über hunderte von Jahren hatten sowohl Juden als auch Samariter geglaubt, dass einmal ein Messias kommen würde. Wenn also der Messias auf Erden war, dann lag es an dem Messias, sich selbst zu manifestieren. Schaut euch den alten Simeon im Tempel an, mit dem Zeugnis, dass ich den Tod nicht sehen werde, ehe ich nicht den Christus des Herrn gesehen habe. Und in genau dem Augenblick, als Maria das Baby hereinbrachte, sprach der Heilige Geist zu Simeon. Er ging direkt dorthin hinüber, wo er war, und erhob seine Hände und sagte, »Nun entlasse deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort«, denn meine Augen sehen dein Heil. Simeon hat nicht lange genug leben können, um zu sehen, wie er seine messianischen Werke vollbrachte, aber er hatte einen Beleg, dass er es war. Aber er gab sich selbst den Menschen als Messias zu erkennen, dass er jener Gottprophet war. Jener Frau sagte er, als er zu ihr sprach, »Gehe, hole deinen Mann und komme hierher.« Sie sagte, »Ich habe keinen Mann.« Er sagte, »Du hast recht gesprochen. 5 hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.« Sie sagte, »Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er uns diese Dinge sagen. Dies wird das Zeichen des Messias sein, wenn er kommt. Er wird derjenige sein, der uns diese Dinge sagen wird.« Und Jesus sagte, »Ich bin es, der mit dir redet.« Eilends ließ sie den Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sagte zu den Männern der Stadt, »Kommt, seht einen Mann, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Ist dieser nicht der Messias? Ist das nicht das Zeichen, das der Messias uns zeigen sollte?« Er hat es nicht ein einziges weiteres Mal getan vor irgendeinem von ihnen. Aber sie sagten, die Männer der Stadt glaubten ihm aufgrund des Zeugnisses der Frau, dass er der Messias war. Amen. Jetzt ist die Zeit der Heiden. Wir hatten 2000 Jahre der Gewissenszweifel, Auf und Abs, Organisationen hin und her und Streitigkeiten und Aufregungen und Kampf und Streit und alles Mögliche, Theologen und Seminare und was sonst noch alles. Nun, wenn er jene Samariter und Juden gerade dort herunterkommen ließ, die die Götter der Welt verlassen hatten, um Gott zu dienen und die nach einem kommenden Messias Ausschau hielten, und der Messias sich den Juden in jener Weise an jenem Tag zu erkennen gab, und er kann seine Regeln nicht brechen. Er ist kein Vater, der es bei einem so macht und bei einem anderen anders. Er ist derselbe Jesus, genau. Nun, wir hatten 2000 Jahre. Der Heilige Geist ist auf uns gefallen. Wir haben in Zungen gesprochen und haben Zeichen und Wunder gesehen und dergleichen. Nun, das letzte Zeichen, das Abraham sah, bevor der verheißene Sohn zurückkehrte, war, dass Gott sich selbst in einem Leib manifestierte, der essen konnte, indem er dieselben Zeichen vorhersagte und zeigte, die Jesus zeigte, als er hier war, dass er der Messias war. Nun, Jesus hat prophezeit und gesagt, dass es so sein würde. Und, Freunde, jetzt ist die Stunde. Diese Juden, die dort standen, als sie sahen, wie Jesus das zu dem Mann sagte, da sagten sie, sie mussten ihrer Versammlung Antwort geben. Sie wussten, dass es getan worden war, und so konnten sie nichts dagegen tun. Sie mussten ihrer Versammlung Antwort geben, und so sagten sie, dieser Mann ist Beelzebub. Sie dachten das in ihren Herzen. Dieser Mann ist Beelzebub. Seht, denn er ist ein Wahrsager, irgend so ein Telepath oder so etwas. Er ist Beelzebub. Jesus erkannte ihre Gedanken, und er wandte sich zu ihnen um, und er sagte, ihr sprecht das gegen mich, den Sohn des Menschen, ich vergebe euch. Aber ansonsten wird eines Tages der Heilige Geist kommen, um dasselbe zu tun. Und dagegen zu sprechen, dafür gibt es keine Vergebung, weder in dieser Welt noch in der künftigen Welt. O Bruder, ich bin so froh, heute Abend die Pfingstsegnung zu haben. Amen. Zweifellos sitzen hier Brüder aus der Church of God, der Foursquare, der Assemblies of God und aus allen anderen Gemeinden. Das ist wunderbar. Macht das einfach immer weiter. Bleibt einfach genau dabei, seht? Aber denkt niemals, dass sich die Decke nicht auch über deinen anderen Bruder aus einer anderen Organisation erstreckt, der ganz genauso viel Heiligen Geist hat. Gott gab denen den Heiligen Geist, die ihm gehorchten. Also hat es der andere Bruder auch, seht ihr? Und so breitet es einfach weiter aus. Das ist in Ordnung. Und lasst uns zusammenkommen und uns freuen. Wir haben die Welt verlassen, wir sind Abrahams Same. Wir sind Christi Same, der verheißene Same. Hier sind wir nun. Und was war jetzt das Letzte, das er unserem Vater Abraham gab? Das Zeichen vor der Verbrennung Sodoms und dem Kommen des Sohnes? Nun, direkt vor dem Kommen des verheißenden Sohnes und der Verbrennung Sodoms. Gott hat durch Jesus Christus verheißen, dass es genauso sein würde, wie es in den Tagen Sodoms war. Schaut in die Welt heute. In der Geschichte der Welt hat es noch nie so viele Perverse gegeben wie heute. Und meine Post ist voll von Müttern, die weinen, von hier drüben aus Kalifornien. Ich lese in der Zeitung, dass sich die Perversion in Kalifornien, glaube ich, um etwa 30% gegenüber dem Vorjahr verändert hat. Perversion. Es ist überall. Schmutz. Schulen, religiöse Schulen, müssen Leute aus ihren Schulen ausschließen. Sie haben es schwer bei der Auswahl. Perverse, die den natürlichen Verkehr verändern. Genau wie es in Sodom war. Wir sehen es in dieser Weise. Schaut euch Billy Graham dort unten an, ein Botschafter von Gott, der das Evangelium verkündet. Nun, was ist mit der auserwählten Gemeinde? Auch sie soll ein Zeichen haben. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Sie soll es haben. Ich vertraue heute Abend darauf, dass wir all unseren Unglauben verlassen und an den Herrn Jesus glauben, ihm folgen und seine Zeichen des letzten Tages sehen, denn er hat verheißen, es würde hier sein. Lasst uns die Häupter beugen. Ist jemand heute Abend hier, der ihn nicht als seinen Retter kennt und du möchtest jetzt alles verlassen und ihm nachfolgen? Würdest du jetzt einfach deine Hand erheben und sagen, bete für mich, Bruder Brenham. Ich möchte gern ein echter Christ sein. Gott segne dich. Ist da noch einer? Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich, Schwester. Gott segne dich und dich, Bruder. Noch jemand? Gott segne dich, mein Herr. Ich möchte alles verlassen. Ich werde es tun, Bruder Brenham. Ich möchte etwas fragen. Bruder, Schwester, ich möchte niemanden verletzen, Aber seht ihr, du bist verantwortlich für das Wort. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, manchmal muss ich Dinge sagen, die mir wehtun, vor allem manchmal zu meinen Schwestern. Denn ihr erkennt, dass es die Frau war, die Satan am Anfang benutzte. Gott erwählte sich den Mann, Satan erwählte sich die Frau. Sie war gesegnet, natürlich, um die Brutstätte zu sein, die Jesus Christus auf die Welt brachte. Nun, das war nicht ihr Sohn, ihr wisst das alle. Jesus hat sie nicht einmal Mutter genannt. Sie hatte niemals, und dies ist eine gemischte Zuhörerschaft, aber hört mir zu, das war keine Geschlechtszelle, die von Maria kam. Es war ganz und gar erschaffen, jungfräulich, von Gott. Der Heilige Geist überschattete sie. Das ist der Grund, weshalb Jesus sie nicht Mutter nennen konnte. Er war kein Teil von ihr, nichts. Sie war lediglich die Brutstätte, die Gott benutzte, um das Baby hervorzubringen, denn wenn es irgendetwas von jener Frau gab, das in diesen Jungen hineingehörte, dieses Baby, diese Frau, ihr versteht das, ihr Erwachsenen wisst, was ich meine. Dort muss es da irgendeine Art von Empfängnis gegeben haben, irgendeine Art von Geschlechtszelle, die von jener Frau kam. Und dann wäre es absolut wie ein geschlechtlicher Akt mit dem allmächtigen Gott. Das kann nicht sein. Gott erschuf das Baby, sowohl Ei als auch Blut. Beide Zellen von Frau und Mann erschuf Gott. Das ist der Grund, weswegen jener Leib auferweckt wurde, gewiss. Er war der Erstling der Auferstehung, und so hat er sie nie Mutter genannt. Sie sagten, deine Mutter ist hier draußen und will dich sehen. Er sagte, wer ist meine Mutter? Die, die den Willen meines Vaters tun, die sind meine Mutter. Er hat sie also nicht ein einziges Mal Mutter genannt, er nannte sie Frau. Das ist, was sie war. Und manche von euch teuren Katholiken machen sie zu einem Gott bzw. einer Göttin, der Königin des Himmels. Das ist nicht richtig. Nein, bestimmt nicht. Sie war eine gute Frau, jawohl. Ganz genau, aber sie war nicht mehr als irgendeine andere Frau, die Gott erwählt hat, um sie zu gebrauchen. Er kann eine Frau für etwas anderes gebrauchen. Er kann sie in jeder Weise gebrauchen. Sie war bloß eine Brutstätte, denn das ist, was sie war, um den Samen warm zu halten und dergleichen mehr. Und das Leben kam in das Baby hinein. Aber das Blut, das Hämoglobin, das wissen wir immer, das kommt vom männlichen Geschlecht. Und er war der männliche Teil, der Schöpfer. Sie war weder Jude, das Baby war, Jesus war weder Jude noch Heide, er war Gott, das stimmt. Gott selbst erschuf einen Leib, in dem er wohnte. Das war sein Sohn, Jesus Christus. Jene heilige, jungfräuliche Geburt brachte diesen Menschen hervor, eine unbefleckte Empfängnis durch den Heiligen Geist. Die Frau hatte nichts damit zu tun, weder Ei noch Blutzelle. Der Mann hat die Blutzelle, die Frau hat das Ei. In dieser Weise hätte es irgendeine Art von Verlangen und eine Empfängnis geben müssen, um etwas geschehen zu lassen. Und in jenem Fall war gar nichts als das Überschatten des Heiligen Geistes und Gott erschuf in der Frau. Das ist mein Heiland. Ohne ihn wären wir alle verloren. Nun, manche von euch Leuten hier, ihr Frauen, vielleicht ihr Pfingstfrauen, ihr habt euch dessen schuldig gemacht, unmoralische Kleidung zu tragen, euch die Haare zu schneiden und Dinge zu tun. Ich bemerke hier in Kalifornien, dass es nicht allzu viele gibt, beziehungsweise hier in Arizona tragen nicht allzu viele von ihnen Schminke. Gegen das wurde auch gekämpft. Nun, es gibt nichts in der Bibel, womit man sagen könnte, dass ihr keine Schminke tragen dürft. Wir wissen einfach, dass es verkehrt ist, weil es von der Welt ist. Aber es gibt ein Gebot in der Bibel, dass eine Frau, die sich die Haare schneidet, eine unehrenhafte Person ist. Und wenn es für Gott so aussieht und du sagst, dass du den Heiligen Geist hast und so etwas machst, dann ist etwas verkehrt. Sachen zu tragen, die Männerkleider sind. Oh, liebe Schwester, nimm dir nicht die Welt als Vorbild. Gib die Welt auf. Halte dich an Christus. Du sagst, welch einen Unterschied macht das? Selig ist, wer alle seine Gebote tut, damit er ein Anrecht hat, in den Baum des Lebens einzugehen. Wer des Geringsten schuldig ist, ist schuldig des Ganzen. Du weißt es besser. Wenn du den Heiligen Geist hast, wird er dich sicherlich besser unterweisen. Er wird dich besser unterweisen, wenn es der Heilige Geist ist. Nun, wenn du schuldig bist und heute Abend einen Anfang machen möchtest und sagst, Bruder Branham, mir war das gar nicht bewusst, ich bin abgerutscht, ich möchte neu anfangen. Von hier an werde ich Gott dienen. Erhebe deine Hand und sage, bete für mich, Bruder Branham. Gott segne euch. Dazu braucht man Mut, dazu bedarf es echten. Gott segne dich. Viele von euch, Gott segne euch. Dann, wenn du weißt, dass etwas in dir sagt, dass du verkehrt bist, dann weißt du, dass Gott dir nahe ist. Aber wenn du das Wort so klar hörst und du dann immer noch dort sitzt und sagst, ich mache das nicht, er weiß nicht, wovon er spricht, wo ich doch hier genau das Wort zitiert habe, seht, dann ist da etwas verkehrt mit dem, was in dir ist, seht. Aber es ist eine Sache, es ist Satan, das ist alles. Es ist gegen Gott, es ist gegen seine Regeln, es ist gegen sein Wort. Jemand sagte mal vor nicht allzu langer Zeit zu mir, ein berühmter Prediger, Bruder Branham. Er rief mich in sein Zimmer, legte mir die Hände auf und sagte, du wirst deinen Dienst ruinieren. Ich fragte, warum? Er sagte, du schimpfst die Leute immer dafür aus, wie sie sich verhalten. Warum machst du nicht? Die Leute halten dich für einen Propheten. Ich sagte, ich bin doch kein Prophet. Er sagte, nun, die Leute halten dich für einen. Warum lehrst du sie nicht geistliche Dinge, wie sie große geistliche Segnungen und solche Dinge empfangen können? Ich sagte, wie kann ich ihnen geistliche Dinge beibringen, wenn sie noch nicht einmal ihr ABC kennen? Sie haben nicht einmal den Anstand, sich an das Wort zu halten, geschweige denn an geistige Dinge. Wenn sie irdische Dinge nicht glauben, wie werden sie da himmlische Dinge glauben? Er sagte, nun, du wirst bloß deinen Dienst ruinieren. Ich sagte, jeder Dienst, den das Wort Gottes ruiniert, sollte ruiniert werden. Komme zurück zum Wort, das stimmt. Nun, wenn du Zigaretten rauchst und dergleichen mehr und beanspruchst, den Heiligen Geist zu haben, dann schäm dich. Ihr Männer, ihr sagt, warum hackst du immer auf den Frauen herum? Ihr Männer, die ihr eure Frauen das tun lasst, oh Mann, und nennst dich noch einen Christen, schäm dich. Ich weiß, dass dies hart ist, aber Bruder, es ist Lampenschmückungszeit. Es ist Zeit, dass der Heilige Geist kommt und seine Braut hinwegnimmt. Und wenn es nicht mit seinem Wort übereinstimmt, dann ist da etwas verkehrt. Ihr, die ihr abgefallen seid, an Mittwochabenden zu Hause bleibt und hier nicht zur Gemeinde rüberkommt, weil ihr an den Abenden Fernsehen schaut, wenn Versammlung ist, denkt einmal, ihr denkt wirklich, wenn ihr zur Gemeinde kommen müsst, müsst ihr euch dazu zwingen, weil ihr denkt, es wäre ein Gesetz, es zu tun. Ihr solltet das tun. Es ist ehrenwert, das zu tun. Und wenn ihr das nicht gerne macht, ist da etwas verkehrt. Es gibt einen Heiligen Geist, der bewirkt, dass du es liebst, Gott zu dienen. Nun, während eure Häupter gebeugt sind, alle, die das Gefühl haben, dass sie heute Abend einen Anfang mit Gott machen wollen, erhebt eure Hand. Einfach alle jetzt hier drin. Erhebt einfach ein jeder eure Hand. Gott segne dich. Segne dich. Dich, 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 dich. Gott segne dich. Fein. Ich werde für euch beten. Himmlischer Vater, jetzt habe ich deine Worte so klar und deutlich und scharf gesprochen, wie ich es konnte. Nicht um anders zu sein. Wenn das meine Einstellung wäre, Herr, sollte ich derjenige am Altar sein. Aber wenn ich jemanden sehe, meinen Bruder oder meine Schwester, wie sie in einem alten, leckgeschlagenen Boot ertrinken und ich ihnen nicht zurufe oder sie zurechtweise oder sie irgendwie aus jenem Zustand heraushole, dann liebe ich sie nicht. Ich versuche, sie herauszubekommen, Herr, damit sie in Sicherheit sein können. O Gott des Himmels, ich bete für jeden Einzelnen, der seine Hände emporgehoben hat. Ich habe viele von diesen kleinen Frauen mit abgeschnittenen Haaren ihre Hände erheben sehen, die genug Gnade haben, um zu wissen, dass sie verkehrt sind. Da waren viele, die es nicht gemacht haben. Nun, du bist der Richter darüber. Aber ich bete Gott, dass du jene rettest. Gewähre es. Jene Männer haben ihre Hand erhoben. Gute, junge Männer, die mit ihren Frauen sitzen und dergleichen, haben ihre Hand erhoben. Alte Leute haben ihre Hände erhoben. Nun, Vater, wir müssen die Welt aufgeben und die Dinge der Welt, ansonsten können wir dir nicht dienen. Ich bete, dass du dich heute Abend in solch einer Weise manifestierst, dass die Menschen sehen, dass das Wort, das gesprochen wurde, Menschen können alles Mögliche sagen, aber wenn Gott herzutritt und sein Wort bestätigt und beweist, dass es sein Wort ist, dann stehen wir ohne eine Ausrede da. Ich bete, Vater, dass du es heute Abend gewährst, und sobald diese Leute... Vielleicht sind viele von ihnen Sünder. Etliche haben ihre Hände erhoben als Sünder. Und ich bete, Vater, sobald sie die Manifestation sehen, ich vertraue darauf, dass du es heute Abend tust, dich zeigst, dass das Ende hier ist. Der erwartete Sohn soll bald beim Samen Abrahams eintreffen und dass Sodom verbrannt werden soll. Eines Tages wird nicht ein Stein von Phönix auf dem anderen bleiben. Das Tal wird gesäubert werden. In der Stadt heute Abend, wo Ehebruch, Cocktail trinken, Zigaretten rauchende Mütter, Töchter, tanzen, tänzeln, herummachen, Männer, die unmoralisch leben, die Sünde dieser Stadt. O Gott, aber ich schaue dadurch hindurch und denke, was bringt es, dass ich mich überhaupt anstrenge? Aber dann schaue ich dorthin durch und sehe hier und da ein kleines Licht von betenden, geweihten Christen. Alle, die weinen und seufzen um der Gräuel willen, die inmitten der Stadt verübt werden, auf diesen wurde dem Engel aufgetragen, ein Siegel anzubringen, sie zu kennzeichnen. Und diese waren es, die nicht umgebracht werden sollten. Und ich bete, Vater, dass da viele sein werden, die ein geweihter Christ sein werden, so besorgt, die keine Angst haben, gegen das Böse anzurufen. Gott, an diesem Tag lass uns die Dinge sprechen, die richtig sind. Und es wird ein Gerichtstag kommen, und dann werden sie ohne eine Ausrede sein, denn diese Botschaft heute Abend wird auf die Leinwand des Himmelszelts geworfen werden. Und wir werden alle Antworten geben. So bete ich, Vater, dass du ihre Herzen von allen Dingen der Welt beschneidest, damit sie in dieser gegenwärtigen Welt ein gottseliges Leben führen können. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Es tut mir so leid, euch da zu halten. Ich bin wirklich spät dran und ich sollte schon fertig sein. Gestern, jeden Abend bin ich spätestens gegen 10 Uhr draußen gewesen. Ich hatte vorgehabt, heute Abend um 9.30 Uhr draußen zu sein. Ich habe es nicht geschafft. Nur noch einen Moment, um dem, was ich gesagt habe, das Siegel aufzudrücken. Ich bin wirklich kein Prediger. Jeder weiß das. Ich habe keine Bildung und benutze meine alten Worte aus Kentucky wie Tis, Haint und Toad und Fetch und Carry und Them Dar. Und ihr wisst, dass ich so kein Prediger bin. Ich habe nicht die Bildung dafür. Aber ich bin ein Christ. Der Herr Jesus hat mich von der Sünde gerettet. Ich weiß das. Und er gab mir ein weiteres Wort, um das Wenige, das ich weiß, zu bestätigen. Das Einzige ist, dass ich nicht versuche, irgendeine eigene Auslegung zu geben. Ich lese es einfach und was immer es sagt, da sage ich genau dasselbe. Seht, das ist alles, was ich weiß. Ob es nun falsch ausgelegt wird, weiß ich nicht. Ich sage es bloß in der Weise, wie es hier ausgelegt ist. Und er hat immer dahinter gestanden und es unterstützt. Ich glaube, dass Jesus Christus bald kommt. Ich glaube, dass er dasselbe Jesus ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich glaube, dass er sagte, noch eine kleine Weile und die Welt, Kosmos, die Weltordnung, wird mich nicht mehr sehen. Doch ihr sollt mich sehen, ihr, die Gemeinde. Denn ich, ein persönliches Fürwort, werde bei euch sein, sogar in euch, bis ans Ende der Welt. Die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Wir haben festgestellt, welche Werke er getan hat, wie er sich selbst manifestierte. Ich bete heute Abend, dass Gott diese Gemeinde nimmt. Nun, ganz gleich, wie sehr er mich salben würde, er muss auch euch salben. Seht, ganz gleich, wie sehr der Heilige Geist versuchen würde, hier zu sprechen, es muss etwas dort draußen geben, um es zu hören. Jesus ist eines Tages mal durch eine Schar von Menschen gegangen und sie riefen, Rabbi, Rabbi, schön dich hier zu haben, so und so. Jesus ist einfach weitergegangen. Und da war eine kleine Frau, die herzukam und den Saum seines Gewandes berührte und sie ging zurück und setzte sich hin. Jesus hielt inne und sagte, wer hat mich berührt? Und Simon Petrus sagte zu ihm und hat ihn zurechtgewiesen, warum sagst du denn so etwas? Alle rühren dich an. Er sagte, aber ich erkenne, dass ich schwach geworden bin. Tugendkraft, welches Stärke bedeutet, ist von mir ausgegangen. Er blickte ringsum über die Zuhörerschaft. Da war irgendjemand, der ihm glaubte. Ganz gleich, da mögen Hunderte dort gewesen sein, aber da war jemand, der glaubte. Er fand die kleine Frau, sagte ihr von ihrem Blutfluss, dass er aufgehört hatte, und sie war geheilt. Stimmt das? Und ist gleich weitergezogen. Seht? Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Nun, wir haben Gebetskarten ausgegeben. Wir haben die Hälfte von ihnen gestern Abend drüben ausgeteilt, die andere Hälfte heute Abend. Haben wir gestern Abend bei der ersten angefangen? Haben wir gestern Abend bei den ersten 15 oder 20 angefangen, von 1 bis so und so? Wie bitte? Was sagst du? Jemand sagt 20. 1 bis 20, in Ordnung. Viele von ihnen sind heute Abend hier. Lasst uns dann welche von hinten davon dran nehmen. Fangen wir an, lasst mal sehen. Wir haben 15 Minuten, lasst uns dann 15 Karten dran nehmen. Lasst mal sehen, das wäre 85 bis 100. Lasst uns von 85 anfangen bis 100. Wer hat Gebetskarte 85? Hebe deine Hand, 85. Die Frau dort hinten? Komme hier nach vorne, Schwester. 86, wer hat 86? Gleich hier, 87... 87. Irgendjemand hebe seine Hand. 87. Dieser Mann. 87. 88, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, ja, 96, 97, 96, ich habe sie nicht hochgehen sehen, 96. Nun, wenn ihr eure Karte habt, kommt, seht, 97, 98, 99, 100, in Ordnung. Während diese Leute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da fehlen noch ungefähr 8. Hört jetzt mal zu, es ist wahr. Kommt hier nicht herauf, wenn Sünde an eurem Leben haftet. Bekenne sie lieber dort draußen, Gott gegenüber. Aber wenn du deine Sünde bekannt hast, komme nach vorn. Wie viele dort draußen haben keine Gebetskarte und ihr möchtet, dass Jesus euch heilt? Hebt eure Hand. Wie viele werden glauben, wenn Jesus Christus es tun würde? Wie viele glauben dies? Schaut, ich werde diese Prediger hinter mir fragen. Brüder, ist es wahr, als Prediger des Evangeliums, dass wir glauben, dass die Bibel, das Neue Testament, das Buch der Hebräer sagt, dass er jetzt der Hohepriester ist? Die Prediger sagen Amen. Ein Hohepriester, der berührt werden kann durch das Gefühl unserer Schwachheit. Stimmt das, Brüder? Amen. Wie viele dort draußen wissen, dass die Bibel das sagt? Ein Hohepriester. Die Versammlung sagt Amen. Nun, wenn er der Hohepriester ist, der durch das Gefühl unserer Schwachheit berührt werden kann, nun, wie hat er, wenn er dasselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, wie hat er dann gehandelt, als jemand ihn mit dem Gefühl seiner Schwachheit berührte? Die kleine Frau mit dem Blutfluss berührte ihn, weil sie die Not hatte, angerührt zu werden. Er drehte sich um und schaute umher, bis er sie fand und rief sie. Stimmt das? Stimmt das, Brüder? Die Prediger sagen Amen. Nun, wenn er dasselbe Hohepriester ist, wird er in derselben Weise handeln müssen, weil er der Hohepriester ist. Stimmt das? Amen. Nun, er wird in derselben Weise handeln. Ihr braucht keine Gebetskarten. Nein, ihr braucht die Gebetskarte nicht. Das Einzige, was du brauchst, ist, Glauben zu haben an Gott. Habt Glauben. Glaubt einfach von ganzem Herzen, dass Jesus Christus die Kranken und Geplagten heilt und er wird es gewiss tun. Nun, lasst uns unsere Häupter jetzt einen Moment zum Gebet beugen, noch einmal, bevor irgendetwas gesagt oder getan wird. Nun, ich sage nicht, dass er es tun wird. Ich vertraue darauf, dass er es tut, aber ich glaube und ich vertraue, dass er es tun wird. Nun, wenn er es tut, wie viele von euch werden glauben? Erhebt eure Hand. Möge er es gewähren, ist mein Gebet. Himmlischer Vater, jetzt habe ich gesagt, was dein Wort sagt. Alles zu verlassen, um dir nachzufolgen. Diejenigen, die alles verlassen haben, konnten dich sehen. Und ganz gleich, was du auch tun würdest, jene, die die Sünden nicht verlassen und nachfolgen wollen, werden niemals in der Lage sein, es zu verstehen. Jene hingegen, die die Sünde verlassen, den Unglauben, wir wissen, dass Sünde Unglaube ist. Ganz gleich, wie heilig wir leben und was wir tun, wenn wir nicht glauben, sind wir Sünder. Die Bibel sagt, wer aber nicht glaubt, ist bereits verdammt. Und so wissen wir, dass wir jedes Wort glauben müssen, das aus dem Munde Gottes kommt. Das sollte unser tägliches Brot sein. Und ich bete, Vater, dass, wie ich es heute Abend aus der Schrift zitiert habe, deine Verheißungen für diese letzten Tage gilt und für das, wonach wir in diesen letzten Tagen Ausschau halten. Wenn das die Wahrheit gewesen ist, Herr, dann bestätige dieses Wort mit nachfolgenden Zeichen. Gewähre es. Ich übergebe mich selbst und das Wort und die Menschen dir. Ich bete, Vater, dass du dort draußen Herzen beschneidest, damit sie mit ganzem Herzen glauben und besonders diejenigen, die in der Gebetsreihe sein werden. Und dann lass die Menschen sehen, dass der Messias, Jesus Christus, der Heilige Geist heute Abend bei uns ist. Er ist in der Gemeinde, der auserwählten Gemeinde, den Herausgerufenen, dem Samen Abrahams, durch die königliche Verheißung. Gewähre es in Jesu Namen. Amen. Nun lasst mich einfach einen Moment mal schauen. Wir werden uns einfach für ein paar Minuten Zeit nehmen, nur ganz kurz, etwa 10 Minuten. Liebt ihr ihn? Die Versammlung sagt Amen. Glaubt ihr ihm? Amen. Glaubt ihr, dass diese Dinge, die ich heute Abend aus dem Wort vorgelesen habe, die Wahrheit sind? Amen. Glaubt ihr, dass Jesus das getan hat, als er auf Erden war? Amen. Glaubt ihr, dass er es verheißen hat? Amen. Glaubt ihr, dass wir in den letzten Tagen sind? Amen. Nun, das ist seine Verheißung. Er muss sie ausleben. Wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, dann bittet, was ihr wollt, es wird für euch getan werden. Nun, euer Motiv und Ziel muss richtig sein. Du musst das mit dem ganzen Herzen glauben. Nun, ich glaube nicht, dass es eine Person in der Gebetsreihe gibt, die ich kenne. Wir sind Fremde. Ich bin ein Fremder, da draußen sind Fremde. Alle, die wissen, dass ich nichts über sie weiß, alle, die hier in dieser kleinen Gebetsreihe stehen, hebt eure Hand, wenn ihr wisst, dass ich nichts über sie weiß. In Ordnung. Alle dort draußen, die ihr wisst, dass ich euch nicht kenne oder nichts über euch weiß, hebt eure Hand, schaut nur. Da habt ihr es. Dann ist es eine verborgene Angelegenheit. Hier sind welche mit Gebetskarten, dort sind welche ohne Gebetskarten. Die Gebetskarte ist nichts weiter als eine kleine Karte mit einer Nummer darauf. Sie geben dir einfach eine Nummer, der Junge geht hin und mischt sie durch und jeder, der eine Gebetskarte haben möchte, kann sie haben. Und er weiß nicht, niemand sonst weiß es, wo ich... Nun, er kann es nicht wissen, wenn die Karten völlig durchgemischt sind, von einem Ort zum anderen. Sie wissen nie, wer in der Gebetsreihe sein wird, denn wir können das gar nicht sagen. Oft nehmen wir sie von dort unten. Als ich anfing, hatten wir einen Mann dort, der Gebetskarten verkaufte. Jemand sagte, ich gebe dir $500, wenn meine Frau in die Reihe kann. Seht, ich habe meinen eigenen Sohn genommen. Dann habe ich gesagt, mein Junge, um es den Leuten klar zu machen, damit sie wissen, dass du keine Gebetskarten verkaufst, stell dich vor sie hin, mische die Gebetskarten so durch und dann verteile sie an jeden, der möchte. Und außerdem, Junge, wirst du nie wissen, von wo ich aufrufen werde, bis ich dorthin komme. Wie viele haben das in der Versammlung gesehen? Mal um mal. Die Versammlung sagt Amen. Ich ändere es einfach jedes Mal. Ändere und gehe hierhin und dorthin. Und außerdem, wenn einer auf der Plattform geheilt wird, werden ein Dutzend dort draußen aufgerufen, die keine Gebetskarte haben. Somit ist es unfehlbar, der Herr Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wollt ihr alles verlassen, um ihm nachzufolgen? Seid ihr bereit, euren Unglauben aufzugeben und ihm zu folgen, um Heilung zu erlangen, eure weltlichen Dinge aufzugeben, um ihn in Heiligung nachzufolgen und für ihn weiterzugehen? Macht das jetzt. Ich sage nicht, dass er es tun wird. Wenn er es macht, dann werdet ihr es wissen. Diese Frau, die direkt hier steht, dies ist wiederum ein Bild von Johannes 4, wie ich es gestern Abend sagte. Hier sind ein Mann und eine Frau, die sich zum ersten Mal im Leben begegnen. Und es war an einer kleinen Bank. Wenn ihr jemals drüben in Samaria wart, draußen vor Sichar, dort ist der kleine Brunnen. Es gibt einen kleinen Panoramablick, Weinstöcke bedecken den Hang davon, in dieser Weise. Dort hat die Frau gesessen und mit Jesus gesprochen. Ein Mann, eine Frau, die sich zum ersten Mal trafen, und er hat dieser Frau gesagt, was ihr Problem war. Ihre Schwierigkeit war, dass sie sündig war. Sie kann das auch sein. Sie ist vielleicht eine Sünderin, sie ist vielleicht eine Heuchlerin, sie ist vielleicht eine Heilige. Sie möchte vielleicht Heilung für ihren Leib, sie möchte vielleicht Heilung für jemand anderes. Sie hat vielleicht finanzielle Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wofür sie hier ist. Ich kann es euch einfach nicht sagen. Sie steht bloß dort, eine Frau, das ist alles. Das ist die Wahrheit. Wir sind uns nie begegnet. Aber wenn der Herr Jesus hierher kommt, nun, sie zu heilen, wenn sie krank wäre, das kann ich nicht. Ich kann nicht tun, was Gott bereits getan hat. Nun, die einzige Sache, was, wenn Jesus hier stehen würde mit diesem Anzug an, wenn sie zu Jesus hinkommen und sagen würde, Jesus, heilst du mich bitte? Er würde sagen, mein Kind, das habe ich bereits getan. Ich wurde für deine Übertretungen verwundet. Durch meine Striemen wurdest du geheilt. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Es ist ein vollendetes Werk. Du kommst und sagst, Jesus, rettest du mich bitte? Rettest du mich bitte? Das ist nicht die Frage. Er hat es bereits getan. Herr Jesus, ich nehme dein Versöhnungswerk an. Ich bin ein Sünder. Seht, du wurdest schon damals gerettet. Du wurdest schon damals geheilt. Du hast es gerade angenommen. Durch Glauben bist du gerettet. Durch Glauben nimmst du deine Errettung an. Und jeder, der daherkommt und euch sagt, dass sie Heilungskräfte haben und dass sie euch heilen können, von so etwas haltet euch vollkommen fern, denn es ist nicht so. Heilungskraft liegt in Christus, ein bereits vollendetes Werk. Wenn ein Mann dir sagt, Gott hätte ihm die Kraft verliehen, deine Sünden zu vergeben und das zu tun, so glaubt das ja nicht. Sie sind bereits vergeben. Wenn Jesus heute Abend hier stünde, würde das nur bedeuten, dass er der Sohn Gottes ist. Was, wenn meine Hände jetzt voller Nägelmale wären und Blut aus ihnen herausliefe und Dornen hier ringsum wären? Das würde es immer noch nicht zu Jesus machen. Das wäre mein Fleisch, und wir wissen, dass jenes Fleisch zur rechten Hand Gottes sitzt. Und wenn es kommt, wird keine Zeit mehr sein. Das stimmt. Wenn Jesus herabkommt, dann ist es vorbei. Aber er ist hier in Geistform und das ist sein Leben in dir und mir, um dir Glauben zu geben und mir Glauben zu geben. Nun schaut her, dieses Mikrofon, wenn da keine lebendige Stimme hier wäre, um dort hineinzusprechen, wäre es vollkommen stumm. Stimmt das? Nun schaut, hört gut zu, damit ihr das jetzt nicht verpasst. Dieser Fall, wenn Gott es tut, wird es das erledigen. Nun, dieses Mikrofon kann nicht sprechen, weil es nichts hat, womit es sprechen könnte. Stimmt das? Nun, die einzige Weise, wie jenes Mikrofon sprechen könnte, wäre, wenn etwas in es hineinspricht. Nun, hier bin ich. Ich kenne diese Frau nicht, habe sie nie gesehen. Das sind meine Hände vor Gott und sie hat ihre Hände erhoben, dass wir einander nicht kennen. Ich weiß nichts über sie, aber solange nicht etwas hier hereinkommt, um auszusprechen, was dort verkehrt ist, bin auch ich stumm, denn ich weiß rein gar nichts. Gott weiß, dass das wahr ist, seht? Es muss etwas sein, das das Sprechen übernimmt. Nun, du kannst deine Wahl treffen, wenn du, wie Philippus bzw. Nathanael sagst, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der König Israels, seht? Oder du könntest einer von denen sein, die sagen, es wäre Beelzebub. Seht ihr, wo sie heute Abend sind? Ich frage mich, wo Nathanael heute Abend ist. Unsterblich, seht ihr? Treff deine Wahl. Das liegt an dir, seht? Aber jetzt sage ich das und warte, um zu sehen, ob er mir die Salbung geben wird. Wenn er die Salbung nicht gibt, gibt es nur eine Sache, die ich tun kann, Freunde, und das ist, mich zu entschuldigen, dass er mir heute Abend nicht begegnet ist. Und dann werden wir diesen Kranken einfach die Hände auflegen und für sie beten und den Segen sprechen, den Altarruf machen und nach Hause gehen. Das ist alles, was wir tun können. Das ist alles, was ich zu tun weiß. Aber wenn er doch kommt, dann denke ich, dass jeder von euch, der die Hand gehoben hat, um Christus zu sehen, es für seine Pflicht hält, sobald das hier vorbei ist, hierher zu kommen, niederzuknien und zu sagen, Herr Jesus, ich übergebe mich dir. Wenn ich ein Lügner bin, er wird niemals einen Lügner bestätigen. Er wird mit Sünde nichts zu tun haben. Das wird Gott nicht. Aber wenn ich euch die Wahrheit gesagt habe, dann ist er durch sein Wort verbindlich verpflichtet zu beweisen, dass es die Wahrheit ist. Gott gewähre es. Seid jetzt einfach andächtig, seht? Überall in der Zuhörerschaft seid einfach andächtig. Ich muss vielleicht einen Augenblick das ein oder andere mit Ihnen sprechen, meine Dame. Ich fühle die Salbung nicht auf mir und ich kenne sie nicht und das ist es dann. Nun, das Einzige, was ich von Ihnen möchte, dass, wenn ich Sie etwas frage, Sie einfach Ja und Nein sagen. Seht? Nun, der Grund, weshalb ich dies tue, lasst uns einfach etwas nehmen, damit es... Wir wollen auf keinen Fall die Schrift verlassen. Bleibt geradewegs in der Schrift, dann wissen wir, dass wir richtig sind. Nun, zum Beispiel Jesus. Er war unten in einem anderen Land und er war auf seinem Weg nach Jericho, welches direkt unten am Berg lag. Aber er musste durch Samaria reisen, diesen Weg hinauf. Nun, der Vater hatte ihn dort hinaufgesandt. Jesus sagte im nächsten Kapitel, dem 5. Kapitel, als er einen Mann heilte, der irgendein Leiden hatte. Tausende von Leuten lagen dort, Scharen von Lahmen, Blinden, Hinkenden, Gelähmten, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Und Jesus ging vorüber und er sah einen Mann, der eine zurückgebliebene Krankheit hatte, vielleicht Tuberkulose oder ein Prostataleiden oder irgendetwas. Und er machte ihn gesund, weil er wusste, dass er dort war und wusste, dass er in diesem Zustand war. Er ging weiter, ließ den Rest der Menschenmenge dort zurück, er ging fort. Wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Die Juden fanden ihn und befragten ihn. Sie würden ihn heute Abend wieder befragen. Warum hat er das gemacht, wenn er doch Mitgefühl hat und jeden liebt? Warum hat er diese ganzen Scharen von Lahmen, Blinden, Hinkenden, Gelähmten dort liegen lassen? Er hat bloß einen Mann geheilt, der nicht sehr krank war. Es hätte ihn nicht umgebracht. Er hat es 38 Jahre gehabt. Es war zurückgeblieben. Er konnte laufen. Er sagte, wenn ich zum Teich hinabgehe, ist irgendjemand schneller da. Seht? Irgendjemand steigt vor mir hinein. Aber er machte diesen einen Mann gesund. Und als er befragt wurde, sagte er Folgendes. Johannes 5, Vers 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn vermag von sich selber aus nichts zu tun. Als was er den Vater tun sieht, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Als er also nach Samaria hinaufging, führte ihn der Herr dort hinauf. Nun, der Herr führte mich, seinen Diener, nach Phoenix. Er führte mich hier herüber heute Abend. Jetzt bin ich hier und trage seine Ansprüche vor. Nun, als Jesus nach Samaria hinaufging, war das Erste, was er fand, eine Frau, die vor ihn kam. Er redete mit ihr, bis er ihren Zustand erkannte. Als er ihr die Dinge sagte, erkannte sie augenblicklich, dass es entweder ein Prophet oder der verheißene Messias sein musste. Er sagte, er wäre der Messias, seht? Und so wissen wir, dass die Propheten in den vergangenen Tagen da waren. Heute ist es Christus. Gott hat vor Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet durch den Propheten, in diesen letzten Tagen durch seinen Sohn Christus Jesus, der da ist, der Heilige Geist in uns. Jetzt ist er hier, du erkennst das. Die Schwester sagt ja. Ich möchte dich fragen, als ein Christ zum anderen, sofort als ich dort hinüberblickte, hast du gewusst, dass etwas geschehen war. Ein richtig lieblicher, demütiger Geist, stimmt das? Erhebe deine Hand, wenn das wahr ist, damit die Leute es sehen. Seht? Nun, in diesem Moment, während ich auf die Frau blicke, wenn ihr sie sehen könnt, seht ihr dort? Ein bernsteinfarbenes Licht. Es bewegt sich einfach rings um die Frau herum. Jetzt bewegt sie sich von mir weg. Nein, es ist zu jemand anders. Es ist eine andere Frau. Es ist, du betest für eine Frau, jemand anders. Es ist deine Schwiegermutter. Die Schwester sagt ja. Und sie hat ein Nierenleiden, ja. Sie hat nur eine Niere, ja. Und du hast Angst, dass es Krebs ist. Und das ist, warum du hier bist, um mich zu bitten, für sie zu beten, ja. Das ist, so spricht der Herr. Glaubst du? Gehe, glaube von ganzem Herzen und sie werden sie nicht entfernen müssen. Zweifle nicht. Nimm das kleine Ding, das du in der Hand hast, lege es auf sie. Glaubt ihr von ganzem Herzen? Die Versammlung sagt Amen. Wie geht es dir? Wir sind einander auch fremd. Das erste Mal, dass wir uns begegnen. Gott durch seinen Sohn, Jesus Christus, hat seinen Geist gesandt. Jesus sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist seine Verheißung, nicht wahr? Nun, er kann von seiner Verheißung nicht zurücktreten. Das Einzige ist, dass wir so träge im Glauben sind, dass wir darin versagen, ihn zu sehen. Das ist der Grund, weshalb Gott Propheten auf die Erde sendet. Seht, die Menschen wollen ihre Bibel nicht lesen. Und sie tun es nicht, sie gehen einfach. Und so sendet Gott ihnen immer ein Zeichen. Und gewöhnlich ist ein Prophet ein Zeichen. Seht? Und heute ist der Heilige Geist unser Zeichen. Denn er ist Gottes Prophet, der sich durch uns bewegt. Er ist Gottes Prophet, ein Zeichen der letzten Tage. Nun, ich kenne dich nicht und weiß nichts über dich. Aber wenn der Herr Jesus Christus, den ich gerade aus der Bibel zitiert habe, durch mich sprechen würde und mir sagen würde, wofür du hier stehst, würdest du dann glauben? Die Schwester sagt ja. Würde die Zuhörerschaft dadurch glauben? Die Versammlung sagt ja. Ich weiß, dass der Vater mit mir ist. Du leidest an einem Nervenleiden. Das stimmt. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. Nun, irgendwer dort draußen dachte, dass ich das geraten habe. Du kannst das jetzt nicht verbergen, Bruder. Es kommt hier herein. Seht, ich habe das mitbekommen. Glaube das ja nicht. Glaube das niemals. Das ist Sünde. Das ist Unglaube. Gott wird dich dafür verdammen. Du wirst dich am Tage des Gerichts verantworten müssen. Ich sollte das eigentlich aufrufen, aber gewöhnlich komme ich in Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, was er dir gesagt hat. Einen Moment mal. Ja, das ist es. Ein Schatten. Es ist Nervosität, Schwäche. Du wirst schwach davon, ganz unruhig, hast es eine lange Zeit gehabt. Das stimmt. Du hast auch noch weitere Schwierigkeiten. Du hast jemanden, für den du betest. Dein Mann, mit einem Magenleiden im Krankenhaus, hatte gerade erst eine Operation. Frau Gutt, gehe nach Hause, glaube von ganzem Herzen und lege ihm das auf und er wird gesund werden. Gott segne dich. Kennt er euch? Sicher tut er das. Ich sah das. Erkennt ihr nicht, dass derselbe Jesus, der in Galiläa wandelte, genau derselbe Jesus hier heute Abend ist? Die Versammlung sagt Amen. Könnt ihr das nicht erkennen? Amen. Nun, ich weiß nichts über... Ich glaube, das war die Frau, für die da gerade gebetet wurde. Stimmt das? Hat irgendjemand von euch Leuten diese Frau schon gekannt? Kennt irgendjemand diese Frau? Hebt eure Hand. Waren jene Dinge korrekt? Winkt mit den Händen, wenn es so ist. Genau dort, das ist schön. Komm, sprichst du Englisch? Der Bruder sagt, jawohl. Das ist in Ordnung. Indianer? Indianer. Ich habe Respekt vor dir, ein echter Amerikaner. Jawohl. Ich denke nicht, ich als einzelner Mann kann keine Entscheidung treffen. Ich kann nur meine eine Entscheidung treffen. Ich glaube, dass ihr nicht das richtige Angebot bekommt. Du weißt, dass ich es nicht kann. Ich denke, anstatt Millionen und Milliarden Dollar nach Übersee zu schicken, sollten sie sich um euch Leute kümmern. Genau. Genau, ganz genau. Ihr habt mir immer am Herzen gelegen. Ich war oben in dem San Carlos Reservoir vor nicht langer Zeit. Wie sich der Heilige Geist dort bewegt hat und diese armen Menschen heilte. Ich bin ein Fremder für sie, Herr. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie nie in meinem Leben gesehen. Wir sind einander völlig fremd. Das stimmt. Wir sind zwei Nationalitäten. Ich bin ein Angelsachse, sie ein Indianer. Ich habe ein klein wenig von dem Blut in mir, von meiner Mutter. Meine Großmutter war eine Cherokesin. Ich bin stolz darauf, das stimmt. Aber als mein Bruder würde ich nichts tun, um dir zu schaden. Ich würde dir nur helfen. Beim Indianerstamm war es früher so, wenn sie einen in ihrer Mitte hatten, der voraussagen und zeigen konnte, wo das Wild war, der wurde unter ihnen zu einem Propheten. Und sie waren. Aber wenn er etwas voraussagte, das nicht stimmte, musste er dafür sterben. Das sollte er. Das stimmt. Bei ihnen gab es keine Ausrutscher. Wenn Gott Gott ist, die Nation mag euch einen schlechten Handel gegeben haben, aber Gott wird euch niemals einen geben. Er hat seinen Sohn für euch gesandt. Ich habe gerade gesehen, was passiert ist. Du bist gerade erst aus dem Krankenhaus gekommen. Der Bruder sagt, das stimmt. Du bist hierher gekommen, um für dich beten zu lassen. Du hast ein Magenleiden und du stehst vor einer Operation. Ja, das ist so, spricht der Herr. Komm hierher. Himmlischer Vater, ich verdamme dieses Magenleiden. Satan, du hast dich vor den Ärzten versteckt, aber vor Gott kannst du dich niemals verstecken. Komme aus ihm heraus im Namen Jesu Christi. Amen. Mache dir keine Sorgen darum. Gehe weiter, du wirst in Ordnung sein. Glaubt ihr? Die Versammlung sagt Amen. Wie geht es dir? Diese kleine Frau direkt hier, die direkt hier sitzt, nochmal. Diese kleine Frau, die direkt hier sitzt und betet, gleich hinter dieser jungen Frau, die vorne sitzt, mit einem Blasenleiden. Glauben Sie, Frau, dass der Herr Jesus sie heilen wird? Die Schwester sagt, ich glaube, das hat er. Das ist es. Sagt mir, wen sie berührt hat. Sie ist 20 Fuß von mir weg. Sie hat den Hohepriester berührt, der durch das Gefühl unserer Schwachheiten berührt werden kann. Das stimmt. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Glauben Sie, Frau? Die Schwester sagt ja. Glauben Sie, dass Gott mir sagen kann, was Ihre Schwierigkeit ist? Ja, das tue ich. Es bist nicht du, der Schwierigkeiten hat. Es ist deine Schwester. Das stimmt. Sie hat Krebs. Ja, das stimmt. Tue nicht. Glaube. Zweifle nicht. Nimm das Taschentuch, das du für sie hast, und lege es ihr auf. Glaube von ganzem Herzen. Sie wird da herauskommen. Oh, Jesus. Glaube mit ganzem Herzen. Danke, Jesus. Geh weiter runter. Habt Glauben. Glaubt ihr es von ganzem Herzen? Die Versammlung sagt Amen. Es hat die Plattform verlassen. Es ist in der Zuhörerschaft. Es ist eine kleine, dünne Frau, die direkt dort hinten sitzt, die Tuberkulose hat, die dort hinten sitzt und betet. Glaubst du, Gott wird dich gesund machen? Du tust das? Die kleine Frau, die gerade herüberschaut, ganz hinten im hinteren Bereich. Erhebe deine Hand dort hinten, Frau, direkt hinter jenem Mann, der sich gerade umdreht. Glaube von ganzem Herzen. Ja, die kleine Frau mit dem abgeschnittenen Haaren. In Ordnung, das ist es. Glaube es und es ist vorbei. Was hat sie berührt? Ganz dort hinten im hinteren Bereich? Ich fordere euch heraus, es zu glauben. Was ist mit Ihnen, Frau? Glauben Sie, das Rückenleiden hat Sie verlassen, seitdem Sie hier gestanden haben? Nun, dann gehen Sie einfach weiter. Das ist alles, was Sie tun müssten. Die Schwester sagt, Danke, Jesus. Glauben Sie es von ganzem Herzen? Sie hatten das Gleiche. Wenn Sie also einfach glauben, marschieren Sie einfach weiter, indem Sie sagen, Danke, Herr. Mache es gesund. Glauben Sie von ganzem Herzen. Sie haben Angst, durch Arthritis verkrüppelt zu werden, nicht wahr? Wenn Sie nun von Herzen glauben, gehen Sie und glauben Sie von ganzem Herzen und werden Sie gesund. Das ist alles, was Sie tun müssen, glauben. Glaubt ihr? Die Versammlung sagt Amen. Wie ist es mit einigen von euch Leuten dort draußen? Seid ihr im Glauben und glaubt? Was, wenn ich dir sagen würde, dass Jesus dich geheilt hat, die du dort stehst? Würdest du es glauben? Die Schwester sagt Amen. Fange einfach an, weiterzugehen, indem du von ganzem Herzen glaubst. Möchtest du nach Hause gehen und dein Abendessen machen? Glaubst du, der alte, nervöse Magen hat dich verlassen? Gehe weiter, iss, wenn du willst. Glaube. Glaubt ihr? Die Versammlung sagt Amen. Was ist mit der Frau, die dort drüben sitzt und für das kleine Kind betet, das ein Blutleiden hat? Glaubst du, Gott wird das Kind heilen? In Ordnung, du kannst es haben. Das hat diese Frau getroffen, direkt neben dir dort. Sie sitzt dort neben dir und betet für ein Nervenleiden, das stimmt. Außerdem, du hast einen Bruder, der ein Geistesleiden hat. Das stimmt. Du hast eine Mutter, die ein schlechtes Auge hat. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, wird Gott sie alle gesund machen. Amen. Glaubt ihr ihm? Die Versammlung sagt Amen und frohlockt. Was ist mit dir hier drüben im Rollstuhl? Glaubst du, das ist dein Sohn, der dort sitzt, der das gerade gesagt hat? Das ist dein Sohn. Du hast Krebs im Gesicht. Du bist schwerhörig. Du suchst die Taufe des Heiligen Geistes. Das stimmt. Wenn du es von ganzem Herzen glaubst, glaubst du es für ihn, Sohn? Glaubst du es von ganzem Herzen? Sage es ihm ins Ohr, lege ihm die Hand auf und lasse ihn die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Glaubt ihr, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit? Die Versammlung frohlockt. Glaubt ihr, dass der Messias, der große Messias Gottes, sich unter seinem Volk bewegt? Die Versammlung frohlockt. Seid ihr bereit, alles zu verlassen und ihm nachzufolgen? Die Versammlung frohlockt. Wenn ja, hebt eure Hände zu ihm und sagt, ich werde ihm folgen, ich werde ihm folgen, ich werde ihm glauben. Jedes Wort, das er sagt, ich werde ihm glauben. Ich werde mein Leben in Ordnung bringen, ich werde für ihn arbeiten, Gott sei gnädig, Gott segne euch. Wie viele Gläubige sind jetzt hier drin? Hebt eure Hand. Die Versammlung frohlockt. Wie viele wollen ihm nahe kommen? Hebt eure Hand. Die Versammlung frohlockt. Alle, die ihm nahe kommen und ihn jetzt in diesem Moment annehmen wollen, er ist direkt hier. Dieses ist seine Gegenwart. Der Mann dort hinten mit dem Prostata-Leiden, es ist vorbei, Bruder. Gott hat dich genau da geheilt. Ach, es geht einfach überall hin, in dieser Weise, in dem Licht. Es kreist überall durchs Gebäude. Alles kann in diesem Moment geschehen. Wir könnten ein weiteres Pfingsten haben, wenn ihr es nur glaubt. Die Versammlung frohlockt. Stellt euch auf eure Füße, jeder einzelne von euch. Erhebt eure Hände zu Gott. Gebt ihm Preis. Die Versammlung jubelt laut und betet. Danke, Herr Jesus. Wir beten dich an, Vater, weil du unser Retter und unser Gott bist. Du bist hier. Du hast das Wort bestätigt. Du hast es als wahr bewiesen. Du bist Gott, der Messias, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ohne einen Fehler, ohne einen Zweifel bist du derselbe, Herr Jesus. Preis sei seinem heiligen Namen. Liebt ihr ihn? Sagt Amen. Die Versammlung sagt Amen und frohlockt. Wie viele von euch sind jetzt Gläubige? Erhebt eure Hand. Die Versammlung sagt Amen. Nun, Jesus sagte Folgendes. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, werden sie gesund werden. Ich bin nicht der Einzige, der den Heiligen Geist hat. Ihr habt ihn auch. Ihr seid ein Gläubiger, ganz genau wie ich ein Gläubiger bin. Vergesst nun alle eure Zweifel. Legt jemanden eure Hand auf und glaubt, dass Gott diese Person gemäß seines Wortes heilen wird. Wenn er dies halten wird, legt jemanden eure Hand auf, fangt an, für sie zu beten. Sagt, Herr, heile diese Person. Betet und seht, was geschieht. Du bist ein Gläubiger. Die Versammlung frohlockt und betet. Allmächtiger Gott, im Namen Jesu Christi haben wir den Teufel besiegt. Wir haben ihn bedroht und ihm seine Macht entrissen. Durch die Striemen des Herrn Jesus Christus sind wir gesund gemacht. Die Versammlung fährt fort zu beten und zu frohlocken.